Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast mit dem letzten Review des Jahres AEW World's End. Mein Name ist Markus Gronemann und bei mir ist der David Kloß von Screen.de.
Hallo, beziehungsweise guten Morgen.
Genau, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr das seht. Ja, die Show selbst stattgefunden in der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember. Wir waren in Orlando, Florida in der Edition Financial Arena, circa 6.700 Leute haben uns begleitet und ja, ging los mit der Pre-Show, wobei die Pre-Show diesmal wirklich
nicht... Einwand?
Ja.
Bevor wir zu sehr kurzen Kick-Off-Show kommen, ich habe eine kleine Bitte. Und zwar habe ich normalerweise ja immer die Parole. Dieses Mal kommt die Parole nicht am Ende. Und die Bitte ist eine andere. Und zwar hier, das Jahr geht zu Ende. Wir haben gemerkt, AEW ist halt nicht mehr so der heißeste Scheiß, sagen wir es mal so rum. Und daher hätte ich halt eine Bitte. Egal, wo ihr es hört, geht bitte, bitte, bitte ins YouTube-Video rein und dort in die Kommentare. Es geht uns einfach darum zu sehen, interessiert euch das noch oder nicht? Und schreibt auch bitte, ob ihr halt weiterhin viel AEW-Content haben wollt, so wie bisher, oder halt weniger, ob es euch gar nicht mehr interessiert, ob es euch total interessiert, ob ihr es haben wollt oder nicht. Weil das ist für uns ein kleiner Gradmesser. Einmal zu sehen, ja, ist denn das Interesse überhaupt noch da, dass wir halt diesen Aufwand machen bei AEW oder nicht?
Genau. Ja, ist jetzt schwierig natürlich, die Leute zu erreichen, die AEW schon nicht hören, weil bei denen werden wir es wissen. Aber ihr, die ihr uns seht, hört, sonst irgendwie verfolgt, genau, gebt uns da bitte Feedback. Ja, Pre-Show, wir hatten 3 Matches, wir hatten ein paar Interviewsegmente. Ich glaube, wir können es ganz, ganz kurz abfrühstücken. Also wir hatten zum einen hier Toni Storm, die hier auf Layla Gray getroffen ist. Toni Storm ja nach wie vor mit Amnesie sozusagen oder von Amnesie geplagt, ist jetzt hier wieder die alte, ja, Tony Time, 80er Jahre, Hard Rock, Toni Storm.
Ein Rookie.
Die
ich an nichts
erinnern kann. Ein Rookie, die jetzt neu hier bei AEW ist. Dementsprechend Layla Gray dann auch nicht unglaublich dominant besiegt, sondern mit einem Cradle, also von einem Suplex-Ansatz heraus. Und ja, hat sich dann entsprechend auch gefreut, wie ein Rookie hier gewonnen zu haben. Match war okay, nichts, was man gesehen haben muss. Und es gab dann ein bisschen später in der Pre-Show auch noch ein Backstage-Interview mit ihr, wo sie ja auch nochmal sich entsprechend gefreut hat. Und dann kam hier Gianna Perrazzo, die natürlich auch eine Vergangenheit mit Toni Storm hat, die dann ihrerseits so getan hätte, als hätte sie Toni noch nie gesehen. Toni war irgendwie so verwirrt. Was, wieso? Nein, wir haben doch schon mal. Jedenfalls hat die sich herausgefordert. Da wird's bei Dynamite Fight for the Fallen am 1. Januar ein Match zwischen den beiden geben. Und dann werden wir mal sehen, wie hier die Toni Storm-Geschichte weitergeht.
Ja, es war okay, es war nichts Besonderes. Gilt auch fürs nächste Match. Jeff Jarrett gegen QT Marshall. QT hatte vorher noch eine kleine Promo. Das Match war halt, muss man sagen, es hat mich an eine Hausshow erinnert. Das ist so ein Hausshow-Match gewesen, wo ich dann sagen würde, ah, das war lustig, war unterhaltsam. War nichts Besonderes. QT hat halt Jarrett durchgezogen. Das Wichtigere ist halt eher, Jarrett hat halt gewonnen und anschließend noch in der Promo angekündigt, ey, hier bei Dynamite äußere ich mich zu meiner Zukunft. Wahrscheinlich dann halt so das Ende wird angekündigt. War okay, auch nichts Besonderes. Ich finde, das gilt generell für diese Zero Hour dieses Mal. Also ich fand nichts Besonderes daran.
Genau, also ja, Jeff Jarrett backstage war dann mit seinen Kollegen, mit Sanjay Dutt, mit Jay Lethal, und hat ihm gesagt, dass er so traditionell zwischen Weihnachten und Neujahr jedes Jahr macht er sich Gedanken, sozusagen lässt er das Jahr Revue passieren, macht sich Gedanken über seine Zukunft. Die anderen waren da ein bisschen so verwirrt, was, wieso, nein. Also ja, es wird wohl hier bei Dynamite ein Announcement geben und entweder geht's hier so in Richtung, das wird mein letztes aktives Jahr werden, oder es gibt vielleicht noch so mal den, ich will einen Titel gewinnen im letzten Jahr, oder vielleicht bringt man auch dieses Gimmick von wegen, wenn ich das nächste Mal verliere, beende ich die Karriere. Also irgendwas in diese Richtung wird es wohl geben. Ist halt auch wieder so ein kleiner Baustein Richtung Dynamite, dass man sich da ein bisschen auf was freuen kann. Also war nicht schlecht, dass man das hier auch aufgebaut hat, dass das hier nicht so aus dem Blauen herauskommt.
Ja, das Eight-Man-Tag-Team-Match danach, Leo Rush, Action Andretti, das sind ja die Herausforderer auf den Tag-Team-Belt, Murder Machines, Outrunners und Topfly hatten 10 Minuten Zeit, haben 10 Minuten ein Standardmatch gezeigt, würde ich sagen. Es gab so eine spektakuläre Schlussphase, aber ansonsten, wie gesagt, das zieht sich für mich durch. Das war so nichts Besonderes, war jetzt auch überraschenderweise nicht so ein Multiman-Match wie sonst in der Zero Hour, wo ich sage, oh mein Gott, das war der Hammer, sondern das war so alles so okay, oder?
Das war in Ordnung. Also gegen Ende war Archer dann allein, ich glaube, es war mit Dante Martin, der schon am Boden lag, den wollte er dann irgendwie mit einem Chokeslam oder irgendeiner Aktion wohl abfrühstücken. Dann hat Leo Rush, also sein eigener Partner hier, den Blind Tag gemacht, hat den Frog Splash gezeigt und hat entsprechend gewonnen. Und nach dem Match sind hier auch Private Party rausgekommen, haben hier ja Leo Rush und Action Andretti konfrontiert. Und das führt uns auch zum Tag Team Titelmatch. Das gibt's dann dieses Wochenende bei Collision. Sehen wir dann unter anderem Private Party gegen Action Andretti und Leo Rush. Und ja, noch
ein Tony Khan hat irgendwie einen Deal mit Guns N' Roses, kann das sein?
Genau, da gibt's einen Deal mit Guns N' Roses, da kommen wir gleich dazu. Und das Einzige, was sonst noch hier aus der Pre-Show rausgepurzelt ist mit Relevanz, es gab so ein kleines Panel auch, wo Mark Briscoe und Danny Garcia zu Gast waren, die so ein bisschen über den Continental Classic und was sie glauben, wer hier gewinnen wird, gesprochen haben. Und daraus hat sich dann ergeben eine Challenge von Mark Briscoe, der möchte gern den TNT-Titel gewinnen von Danny Garcia, der hat dem Ganzen auch zugestimmt und auch das ist ein Match, das werden wir bei Collision am Wochenende sehen. Also man hat die Pre-Show eigentlich für den Aufbau ein bisschen vom PPV genutzt und hat vor allem aber auch Dynamite und Collision ein bisschen aufgebaut, was ja nicht schlecht ist. Also wir wissen jetzt sozusagen, was uns hier nächste Woche erwartet. Genau, und es gibt, den hat auch angekündigt, es gibt jetzt einen Deal mit Guns N' Roses und wir haben dann ein Promo-Video gesehen, Welcome to the Jungle in dem Fall war es, nicht mehr November Rain.
War okay, ist aber auch eine geile Band.
War nicht so gut wie das November Rain-Video, aber nehme ich gerne mit. Also wenn es jetzt immer ein 80er-Jahre Musikvideo gibt zum Pay-Per-View-Aufbau, dann ja, kann das auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal von AEW sein.
Ja, als nächstes bitte You've Could Be Mine, mein Lieblingslied. Paradise City gibt's auch noch. Haut alles raus, ey, ist eine coole Band. Und apropos raushauen, da ging es los. Uiuiuiui.
Genau, also im Gegensatz zur Pre-Show ging es einmal ordentlich zur Sache. Und zwar hatten wir ja die beiden Continental Classic Halbfinal-Matches, also sozusagen immer der erste aus dem Gold-Block gegen den zweiten aus dem blauen Block und umgekehrt. Und ja, da hat sich aufgrund der Platzierungen in den Blöcken folgendes Match ergeben als erstes Halbfinalmatch, nämlich hier Will Ospreay gegen Kyle Fletcher. Und ja, die haben gleich mal ihrem Match von vor ein paar Wochen gute Konkurrenz gemacht und haben hier ordentlich einen rausgehauen.
Die haben es getoppt. Also die haben es für mich wirklich getoppt, weil ich fand, der Drama-Aspekt, also es gab halt Blut, es gab verdammt viel Blut bei Ospreay, der hat halt gesuppt wie sonst was. Aber ich fand von der Dramaturgie her dieses Match noch mal ein Level besser, was ich nicht erwartet hätte. Erstmal gefiel mir dieses Counter-Wrestling. Da gab's am Anfang eine Sequenz, die ging fast 2 Minuten lang, wo einfach nur gekontert wurde und du einfach siehst, ey, die beiden haben so einen unfassbaren Flow. Und da wurde es halt immer knallhärter und Ospreay derjenige, der, wie soll man sagen, so, der mit dem Kämpferherz überzeugen muss und Fletcher, der halt immer dominanter wird. Er hat ja auch beim Tournament, was im Übrigen fantastisch war, sich sehr dominant gezeigt. Und das hat man hier halt fortgesetzt und so beide gepusht. Und das Ding ging 16 Minuten. Es war brutal gut. Also ich fand es einfach nur richtig, richtig stark. Nicht nur die Crowd fand das gut, sondern uns hat es auch von den Sitz gerissen. Ist für mich auch sogar ein Match of the Year-Kandidat, weil ich fand das halt, das hat so gepasst. Du hast manchmal so Matches, wo du das Gefühl hast, ey, da ist keine Länge drin, da ist nichts zu langatmig, nichts zu kurzatmig, sondern irgendwie passt es genau. Und das war halt hier der Fall. Und du hattest auch die letzten 5 Minuten immer wieder das Gefühl, okay, der könnte jetzt gewinnen, der könnte jetzt gewinnen, der könnte jetzt gewinnen. Und damit hat man gespielt. Und am Ende war es halt Ospreay, der halt das erste Match der beiden hat er verloren. Jetzt hat er gewonnen. One-on-one. Unentschieden. Eigentlich müsste es ein drittes geben. Und er zieht ins Finale. Aber das Match war knallhart und wow. Also, wow.
Genau, also du hast ja das Intro schon angesprochen, diese Kontersequenzen. Es ging dann nach draußen, sind auch die Ringstufen zum Einsatz gekommen, da ist Ospreay zunächst mal, ja, so mit einer Hechtrolle, ja, drüber gehechtet. Es gab dann so einen Springboard Hurricane Runner von der Barrikade, aber Kyle fängt ihn hier aus, beziehungsweise von der Ringtreppe. Er ist dann die Ringtreppe entlang gelaufen, von dort weggesprungen und wollte den Hurricane Runner zeigen. Kyle hat ihn aufgefangen. Es gibt eine Powerbomb auf den Apron und dann hat er ihn wirklich so Kopf voran in die Barrikade geworfen und da ist Osprey dann, ja, blutend und zwar stark blutend im Laufe des Matches rausgekommen. Also die Ringmatte hat teilweise ein bisschen ausgesehen wie so ein, ja, wie man es kennt aus so, ich gucke jetzt gerade das Dexter Prequel, also wenn hier die Blutsplatter-Analyse kommt, das hätte auch so ein Match sein können. Und dann war Kyle entsprechend, ja, dominant. Es gab immer wieder Osprey, der zurückgekommen ist, Sky Twister Press, Stundog Millionär, Hidden Blade, Spanish Flies, also da ist schon ordentlich zur Sache gegangen. Sehr schön hat mir gegen Ende gefallen. Kyle wollte wohl so einen Flying Shoulder Tackle zeigen und wird wirklich mitten aus dem Flug gesuperkickt. Dann stößt er noch Kyle hier den Referee weg, der stößt ihn zurück. Das geht auch mitten in eine Hidden Blade hinein. Das war schon so eine, ja, gute 2,8. Brainbuster von Kyle. Dann, ja, das war auch schon fast ein Finish. Also das war schon eine sehr starke Sequenz. Dann gab es so eine Elevated Liger Bomb noch zum Ende. Und ja, ganz zum Schluss dann die Sequenz, es soll hier den Brainbuster nochmal geben. Osprey wandelt das Ganze um in den Hurricane Runner und sozusagen aus der Bewegung heraus vom Hurricane Runner gibt's den Styles Clash und den Pin. Somit, ja, Osprey besiegt hier seinen alten Weggefährten, der ihn betrogen hat, und zieht ins Continental Classic Finale ein. Allerdings, ja, stark angeschlagen, Blutverlust, hat dann auch nach dem nächsten Match ein kurzes Interview gegeben, er fühlt sich wie wenn, als hätten ein Laster angefahren, aber er wird hier gewinnen und danach geht's ab nach Disney World.
Ey, die, ja, Promo fand ich fantastisch, ne? auch wie er mit der Crowd gesprochen hat, von wegen, ey, ihr müsst mich jetzt tragen, ne, Jungs, hört hin, ihr müsst mir helfen, und auch die Wortwahl und diese Power und Energie in ihm. Die Promo war so super. Also das hat das Match abgerundet, und das Schöne ist, dann wusstest du eigentlich, wer sein Gegner sein wird. Und Nummer zwei, du weißt, irgendwann wird es halt das dritte Match geben und es wird fantastisch sein.
Genau, ja. Und nächstes Match waren, ja, zwei alte Bekannte von Will Ospreay. Also wären beide wahrscheinlich stark gewesen. Der eine Teilnehmer natürlich Kazuchika Okada, der aktuelle Continental Classic Champion auch. Und der zweite Teilnehmer ist Ricochet, der ja in den letzten Wochen so eine, ja, bisschen arrogantere Seite von sich gezeigt hat. Hat er auch hier wieder gemacht, also hat hier Okada nicht ernst genommen, hat ihn so in die Ecke gestoßen, ist dann noch gleich mal am Ohr entsprechend gezogen worden, wie ein kleiner Schuljunge. Ging nach draußen, Okada lässt sich auch nicht ein hier auf die Technik, es gibt gleich den Big Boot, es gibt, ja, Okada ziemlich offensiv unterwegs, bis er hier auch mal wieder vom Apron in den Ring hinein möchte. Dann Ricochet auch wieder mit einer unsauberen Aktion, zieht ihn hier am Bein direkt in die Seile hinein. Dann gibt's einen Topi nach draußen, einen Springboard Clothesline. Also Ricochet packt hier das ganze Arsenal aus, aber Okada hält natürlich entsprechend dagegen.
Ja, es war so für mich ein bisschen der erfahrene General im Ring gegen Ricochet, er hat einen Charakter. Ich meine, ey, das ist Ricochet und er hat einen Charakter. Und zwar nur ein bisschen, aber er hat einen Charakter. Wann hatten wir das zuletzt? Der aber auch durch dieses Tournament profitiert hat und, ja, wie soll man sagen, seine Agilität und Akrobatik und Schnelligkeit ausgespielt hat. Und irgendwann hat das auch so ein bisschen gekippt, dass er halt wirklich dieser Dominante war und Okada war halt eher derjenige, der sich durch einzelne Moves wieder Luft verschaffen konnte. Ich fand, von der Chemie her war das nicht die beste Chemie. Das war so ein Okada-Match, wo ich habe ein Problem mit Okada, gebe ich zu, halt irgendwie reinzukommen in seinen Matches, weil das alles oft ein bisschen sloppy wirkt und ein Dropkick ging auch komplett daneben. Der war also 4 Meter zu kurz gefühlt. Aber die Geschichte hat hier eher Ricochet getragen, finde ich. Der halt wirklich diese, ich würde nicht mal sagen, dass er Okada unterschätzt hat, sondern dass er von sich selber mittlerweile so überzeugt ist und so sehr an seinen Sieg glaubt, als würde das feststehen, weil er will ja dieses Turnier gewinnen und er hat ja auch gegenüber Swerve sich so verhalten. Das hat er im Match gezeigt, dass er halt wirklich diese Selbstsicherheit an den Tag legte und das sich halt immer mehr durchsetzte bis zur Endphase, wo dann Okada halt dann doch wieder deutlich mehr Oberwasser bekam und dann war es so auf Messerschneide.
Genau, man hat halt sehr stark auch im Kommentar ja angesprochen, also Okada hier, das ist ein Turnierwrestler, der kann sich sozusagen pacen, der hat hier den niedrigeren Herzschlag, der weiß genau, was er wann tun muss. Und ist auch so, also Okada hat viermal bei New Japan das G1 gewonnen, hat den New Japan Cup gewonnen, also wahrscheinlich war glaube ich, bei jedem anderen G1, wo er dabei war, zumindest im Halbfinale, also das ist halt wirklich einer der besten, kannst du sagen, Turnierwrestler der Welt. Und das halt hier gezeigt. Und am Ende, ja, es gab Ricochet, der eben hier den Rainmaker, der kommen sollte, auskontert, läuft aber direkt in den Dropkick hinein. Dann zeigte ich hier den Sit-Down Tombstone für den Two-Count und den Shooting Star Press auch noch für den Two-Count. Dann soll es hier die Spirit Gun geben, die kann Okada aber auskontern, dann läuft er in den Dropkick sozusagen hinein und dann gibt es hier den Spinning Power Slam, den Rainmaker und Okada ist hier im Finale. Das heißt, wir haben zum, ja, insgesamt 11. Mal in der Geschichte hier Okada gegen Ospreay, war ja sozusagen auch das Match, das ihn überhaupt in New Japan damals gebracht hat. Ospreay bei RevPro 2015, wo Okada dann im Nachhinein gesagt hat, also der Junge ist gut, den sollten wir uns näher anschauen. Und so kam ja Ospreay dann einerseits zu New Japan, dann auch in den Stable von Okada, war auch sein letztes New Japan Match in den USA hier gegen Okada noch im Januar. Und er hat gesagt dann, dass das Interview mit Ospreay, das danach stattfand, also er hat von 10 Matches 8 verloren. Das heißt, er braucht hier das Publikum, das ihn sozusagen durchträgt. Ja, Okada ist raus. Ricochet verbleibt noch alleine im Ring. Und dann, ja, du hast ja gesagt, gegen Swerve war ein bisschen das Großmaul raushängen lassen. Der Swerve war dann auch derjenige, der herausgekommen ist. Und ja, er hat gesagt, so, gratuliere, du hast jetzt genauso weit geschafft wie ich letztes Jahr. Nur, du hast mir gegenüber gesagt, du wirst gewinnen. Hast du nicht, du hast quasi verkackt. Und ich habe dir versprochen, wenn du es verkackst, dann werde ich dich hier öffentlich, ja, demütigen. Und du hast gemacht, was ich gedacht habe. Also du hast hier groß das Maul aufgerissen. Und ich muss jetzt hier quasi deinen Dreck wegputzen. Und dann, ja, es war ein bisschen eine eigenartige Geschichte, hat er gemeint. Also wie kann man hier Dreck am besten wegputzen? Dann kam Nana raus mit so einem, ja, Trolley voll Klopapier.
Der Bollerwagen.
Der Bollerwagen voll Klopapier, das sich hier, ja, an die Fans ringside verteilt hat, so wie es in Japan eben die Streamer sind, normalerweise vor dem Match, wurde dann hier Ricochet mit Klopapier beworfen. Wird wohl, denke ich mal, doch dazu hinauslaufen. Also es wird einerseits diese Fehde mit Swerve geben. Swerve natürlich auch aktuell in der Fehde mit dem Hurt Syndicate. Und da wird wohl Ricochet auch eine Rolle spielen, nehme ich mal an.
Ja, muss. Also Swerve hängt für mich auch ein bisschen in der Luft. Das fängt sich jetzt so langsam wieder. Das Segment fand ich richtig gut. Also auch wegen Ricochet, weil ich finde, er hat das halt sehr gut verkauft. Er stand halt, ja, so ohne jede Zuckung oder Bewegung im Ring, hat es halt über sich ergehen lassen. Aber du hast halt dann auch gesehen, wie wütend er halt wurde. Und eine Fehde zwischen Swerve und Ricochet, warum nicht? Ich finde auch, dass du bei den beiden, bei den Promos merkst, Ricochet ist ja nicht der beste Talker. Aber es wirkt halt gut, weil beide sich halt kennen und sei es halt nur, weil die Vornamen voneinander halt sagen. Das könnte matchen, das ist auch eine Fehde, die ich sehen möchte und das Segment fand ich cool, es sah gut aus, es war halt angelehnt an, wie die Crowd in New York bzw. Manhattan halt reagierte auf Ricochet. Das hat alles Sinn gemacht, hat gepasst für mich. Nehme ich gerne. Also lieber als das nächste Match, bin ich ehrlich. Ich nehme es vorweg.
Ja, es ging um den Women's Title Mariah May gegen Thunder Rosa in einem Tijuana Street Fight, den ja auch Thunder Rosa sozusagen vom Zaun gebrochen hat. Ja, ging gleich mal los. Der Vater von Thunder Rosa war hier auch ringside, auch das war im Vorfeld angekündigt. Ja, sah tatsächlich aus wie der Klischee-Mexikaner ein bisschen mit Schnauzbart und Hut. Ja, ging gleich mal los. Also Rosa gleich einmal mit einem Dive of Maria, holt dann jede Menge Kram inklusive Mülltonne, die sie in den Ring wirft. Das nutzt Mariah aber, um sich entsprechend rauszurollen. Und ja, dann ging es mal eine ganze Zeit lang draußen weiter, also inklusive Mariah May, die hier Tequila auch in den ins Gesicht von Thunder Rosa spuckt. Es gibt einen Spear durch so ein
ja, Barrikade.
Barrikade, ne, so ein paar, so ein Holzverschlag. Mariah dann ihrerseits mit einer Mülltonne. Dann hat Rosa sie mit, die Announcer waren sich auch nicht sicher, es war wohl eine Flasche oder irgendwas, mit der sie getroffen hat für einen Two-Count. Also es war False Count Anywhere, das Ganze, das heißt, die Falls wurden auch außerhalb des Rings gezählt. Ja, dann ging es zurück in den Ring mit dem Gesicht auf ein paar Stühle. Also es war wirklich so ein schöner Brawl, inklusive später dann Pinata voll mit Thumbtacks, also mit Reißzwecken, wo es dann auch einen Piledriver reingeben sollte. Dann gab es allerdings Mayday von Mariah May in diese Tags hinein für einen Two-Count. Also da ging es mal ein bisschen rund, sage ich mal, in dem Match.
Ich muss ein bisschen widersprechen, aber es ist ja subjektiv. Schöner Ball fand ich halt nicht. Das Problem ist, sind da zwei Sachen für mich. Zum einen hast du natürlich im Hype-Video immer wieder Bezug genommen zu Thunder Rosa gegen Britt Baker, dieses ultra-brutale Match. Die Erwartungshaltung ist auch ein bisschen so, wenn du noch bedenkst, dass Mariah May dann halt auch diese blutigen Schlachten hatte und halt da noch dann der Kuss hier und der Kuss da. Dann war das Match für mich echt zu seicht zum einen, auch wenn der Thumbstack Spot sehr brutal war. Es gab auch noch einen coolen Spot, wo halt Thunder Rosa über einen schräg stehenden Tisch gelaufen und dann abgesprungen ist. Das war alles schön und gut, aber ich fand bei dem Match, es wirkte halt alles zu soft und es hatte gar keinen Flow. Also das war halt so Spot und dann sehr viel Pause, dann wieder eine Aktion, wieder Pause und es hat sich, für mich hat sich diese Logik in dem Match nicht ganz dargestellt, weil es wurde halt immer wieder das angekündigt, beispielsweise Thunder Rosa nimmt einen Stuhl und hält ihn hoch und dann, ja, was macht sie jetzt? Und dann gibt's halt einen einzigen Schlag auf den Stuhl. Und das war's. Und dann ist dieser Stuhl wieder irrelevant. Dann hält sie halt die Mülltonne und dann, ja, was jetzt? Und dann ein Schlag. Und dann ist diese Mülltonne irrelevant. Und so zog sie das halt die ganze Zeit durch. Es gab halt immer dieses, hey, jetzt das. Und dann wieder nur eine Aktion und dann irrelevant. Wir holen den Tisch raus. Ja, ich laufe drüber, aber sonst passiert mit diesem Tisch gar nichts.
Ja, was ich mir gedacht habe, also da stimme ich dir zu, was für mich ein komplett sinnloser Spot war, war der ziemlich am Ende mit der Kette, also da hatte sie eine Kette dabei und wirkt hier auch Mariah May und du denkst ja also normalerweise in einem echten Kampf, in einem echten Streetfight, wenn ich hier jemanden mit einer Kette würge, dann würge ich den halt so lange, bis der bewusstlos ist und wenn man dachte, okay, also das... Interessant, Titelwechsel, weil hier mit der Kette gewürgt werden, also normalerweise ist es das dann. Oder Mariah kann sich irgendwie befreien und Rosa lässt dann halt einfach nach 10 Sekunden die Kette fallen. Dann gibt es so einen Face-First-Drop in einen Stuhl, also in einen aufgebauten Stuhl. Nochmal ein bisschen würgen mit der Kette und ja, also das hätte eigentlich normalerweise in manchen Matches das Finish sein können. Und dann hat Mariah eben hier, da gab es wohl eine Tüte mit Dreck von den Straßen aus Tijuana. Den hat irgendwie, die Tüte hat Mariah irgendwie zu fassen bekommen, hatte dann sozusagen diesen Staub, diesen Schmutz in die Augen geworfen. Und dann gab's, also draußen stand ja noch der Tisch rum, dann gab's sozusagen vom Apron nach draußen einen Piledriver, der hat ein bisschen wild ausgesehen. Und dann
sehr unkoordiniert, ne?
Bisschen unkoordiniert. Ja. Also ich habe jetzt nichts gehört, dass Thunder Rosa verletzt wäre, aber es hätte mich auch nicht gewundert bei dem Spot. Das war jedenfalls hier das Finish, also dann.
Und dann war auf einmal Ende.
Mariah May. Genau, dann war Ende. Mariah May hier weiterhin Champion.
Können wir uns irgendwie einigen? Ich glaube, im Wrestling gibt es so eine Sache, die man niemals machen sollte, weil das geht fast immer in die Hose. Und zwar Leuten Sachen ins Gesicht werfen. Sei es halt irgendwie ein Brennpapier, was sich entzündet oder halt Staub. Weil, dass das gut aussieht, ist immer sehr schwer zu machen.
Ja, das stimmt. Da musst du schon im richtigen Winkel das hinkriegen, ja.
Ja, also ich bin ehrlich, das Match war halt für uns nix. Das war so ein Lowlight, weil es einfach, ich glaube, der Frust war bei mir ein bisschen da, weil beide deutlich mehr können, aber halt, da war gar keine Chemie. Also ich fand wirklich, dieser Flow hat mir gefehlt. War ein Downer und jetzt nehme ich es wieder vorweg, aber jetzt kam für mich der absolute Clusterfuck. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich bin total gespannt, hab nur beim Gucken gedacht, oh, der Markus, mal schauen, was der sagt. Aber das war für uns wie ein Autounfall, wo du nicht wegsehen konntest, aber eigentlich wolltest.
Ja, es ist schwierig. Also wir hatten hier natürlich das große hoffentlich große Blow-Off-Match MJF gegen Adam Cole. Es ging um den Dynamite Diamond Ring. Ja, und es ging natürlich, also es war letztes Jahr bis August, September das heißeste Ding, das das AEW hatte, also inklusive Main Event in Wembley bei All In. Dann natürlich die Verletzung von Adam Cole. Ja,
das hat natürlich lass mal jetzt darüber reden. Lass mal, wir machen zwar eine Review, aber jetzt lass mal einen Plauder-Podcast daraus machen, zumindest bei dem Match. Wie kann man eigentlich so viel kaputt machen und so viele schlechte Entscheidungen treffen? Du hast ja diese Geschichte, du hast es ja richtig gesagt, die so echt heiß war. Dann kommt der Engel, der echt so war Medium, aber denkst du, okay, auf einmal ein Stable, Adam Cole hat MJF hintergangen, vielleicht machen sie was draus. Und dann geht halt alles zugrunde durch halt Verletzungen. Okay, kein Problem. Dann aber kommst du auf die grandiose Idee, MJF kommt zurück, die Leute lieben ihn, haben natürlich alles noch im Hinterkopf. Dann aber lässt du ihn auf einmal ohne jede Motivation, ohne jeden Grund, ohne jede richtige Erklärung, Heel-Turn. Adam Cole kommt zurück, der aber in allen Köpfen noch als der Bösewicht da ist, und das zu Recht, weil er hat halt Murks gemacht, soll aber auf einmal Face sein. Er gibt eine Erklärung ab, die gar keinen Sinn ergibt. Dann hast du auf der einen Seite ein Stable, was die ganze Zeit heelisch war und sich plötzlich, bumm, friedlich verhält oder freundlich verhält, hast aber dann zeitgleich MJF auf einer Seite, der böse ist, was aber du dann denkst, ja, aber er hat halt allen Grund, böse auf Adam Cole zu sein. Dann machst du die Storyline auch noch so, dass du Adam Cole so bookst, dass er innerhalb seiner Freunde auch noch Twistigkeiten hat. Das heißt, du kannst dich gar nicht auf seine Seite schlagen, weil seine Freunde haben ja recht, von wegen so, hör mal, du bist voll egoistisch. Dann bookst du dieses Match, worauf mittlerweile eigentlich kaum noch einer Bock hat, weil das ist halt eine Storyline, die nicht funktionieren kann, weil du einfach denkst, ihr wollt mich veräppeln. Und dann bookst du dieses Match auch noch so, dass du eigentlich fast alles dafür machst, dass ich auf Seiten von MJF bin und nicht auf Adam Cole. Wie kannst du das machen?
Ja, das war...
Sag mal deine Meinung. Wie findest du denn diese Storyline?
Ja, die Storyline war halt komplett kaputt. Also einerseits, wie gesagt, ich glaube, dass da ab September letzten Jahres sich schon Dinge anders hätten entwickeln sollen, als Adam Cole sich hier den Knöchel mehrfach gebrochen hat. Dann halt dieser Reveal eben vor einem Jahr bei World's End, wo Adam Cole sich quasi hier als der Devil geoutet hat. Und ja, dann war halt das, ich glaube, das Problem war einfach hier das Retirement von Bryan Danielson hat das im Prinzip alles in Gang gesetzt, weil ansonsten du hast halt dann für Wembley quasi einen Gegner für Will Ospreay gebraucht, und das war dann so der Aufhänger, wo MJF den Heel-Turn gemacht hat, wo er gesagt hat, so hier, Ospreay stiehlt mir hier die Show, die Leute sind hinter Ospreay, der bekommt jetzt die Spots, die ich eigentlich bekommen sollte, weil ich glaube, wenn Danielson hier sozusagen noch weitergemacht hätte, dann hätten wir bei Wembley bekommen hier Will Ospreay gegen Swerve Strickland, wo Ospreay vor heimischem Publikum in Wembley hier den großen Titelsieg bekommen hat, den er dann letztlich gegen MJF bekommen hat. MJF hätte weiterhin Face sein können, bis zu dieser Blow-Off-Feder mit Adam Cole, der dann als Heel hätte zurückkehren können. Und den ganzen Heel-Turn hat man eigentlich gemacht, wenn man dann den großen Aufbau für Ospreay haben wollte. Und somit war man eigentlich gezwungen, dass Adam Cole dann auch turnen muss, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Jetzt hat man das hier irgendwie noch im Vorfeld versucht, dass MJF gemeint hat, ja, ich hätte ohnehin gegen dich geturnt, du bist mir halt zuvor gekommen. Was auch Schwachsinn ist. Ja, und dann war der ganze Aufbau halt. Also Adam Cole ist zurückgekommen, den hat man im ersten Match sehr schwach aussehen lassen hier gegen Buddy Murphy, wo er dann auch sehr stark den noch angeschlagenen Knöchel verkauft hat, was er zum Glück nachher nicht mehr gemacht hat. Aber ja, der ganze Aufbau inklusive Roderick Strong, Kyle O'Reilly, das war einfach...
Das ist ein Clusterfuck.
Wenn ich das Match jetzt isoliert betrachte, das Match an sich war nicht schlecht. Das war aber auch bei weitem nicht das beste Match, das die beiden sowohl miteinander und wahrscheinlich auch mit anderen liefern könnten. Also das Match war okay. Aber ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass die Geschichte jetzt wirklich mit den beiden erzählt ist und dass die sich jetzt beide jeweils anderen Dingen widmen können. Also im Prinzip, man muss es auch nicht ewig in die Länge ziehen. Es war so die klassische Geschichte. MJF attackiert halt hier weiterhin das Bein, das Knie, den Knöchel von Adam Cole. Adam Cole kommt hier immer wieder zurück. Adam Cole blutet auch ziemlich früh schon im Match. Es gibt dann im Endeffekt den Panama Sunrise, den Boom mit ein paar Nearfalls. Es gibt den Boom mehrfach, wo MJF entweder zusammenbricht oder kontert oder das Knie wegtackelt. Also da gibt's diverse Dinge. Wir hatten hier Taven und Bennett am Ring, wo wir im Vorfeld schon Leute gemeint haben, die turnen hier vielleicht gegen Adam Cole. Man hat es dann aber doch ein bisschen schlauer gelöst.
Nein, nicht schlauer. Man hat es komplett, Entschuldigung, da muss ich reingrätschen, weil ich fand das total schrecklich, dass allein die beiden draußen standen, weil was machen Heels? Heels haben Unterstützung. Heels sorgen dafür, dass sie in Überzahl sind, weil Heels wollen ja keinen One-on-One. Was macht Adam Cole, der Face, hat seine Buddies da stehen, die ganze Zeit da stehen und somit in der Überzahl.
Aber die nicht eingegriffen haben.
Die nicht eingegriffen haben, aber sie sind halt da. Das heißt also einfach, allein schon, dass die da sind, ist halt einfach schlecht vom Booking her, weil ich als Fan dadurch ja eher, du hältst immer instinktiv zum Underdog. Und wenn du halt einen gegen drei hast, hältst du immer zum einen. Und das merkst du auch bei der Crowd. Wenn dann du hörst in der Crowd, dass die Chance für den Heel deutlich lauter sind als für den Face, dann merkst du, dass diese Konstellation gerade richtig mies gebuckt ist. Und darf ich zum Finish springen? Besonders nach dem Finish?
Ja, beziehungsweise ganz kurz noch, also Taven und Bennett waren ja da. Und zwar waren die da, um sozusagen auf den Ring aufzupassen, damit hier eben nicht MJF sich vorab den Ring schnappt. Was macht jetzt MJF? Wer will den Ring? Taven und Bennett stellen sich ihm sozusagen in den Weg. Der Referee guckt gerade irgendwo hin.
Und macht eine Face-Aktion.
Genau, MJF nimmt nämlich hier selbst einen Bump in die Ringstufen, sehr laut natürlich, und macht quasi hier den Eddie Guerrero und sagt dann hier zum Referee, die haben mich hier attackiert. Der Referee wirft die beiden raus. Das, ja.
Was gefeiert wird, weil es eine Face-Aktion ist.
Weil es eine Face-Aktion ist, genau. Also es gibt großen Jubel, dass die rausgeworfen werden, weil das AEW-Publikum liebt nichts mehr, als wenn irgendjemand irgendwelche Leute rauswirft. MJF holt sich hier den Ring. Cole ist aber kein kompletter Vollidiot, also kann hier mit einem Superkick den Schlag mit dem Ring abwehren, holt sich dann selbst den Ring, ist dann trotzdem ein Vollidiot, weil er natürlich in den altbekannten Low Blow hineinläuft. Es gibt den Heatseeker und es gibt den Sieg von MJF. Das heißt, MJF besiegt Adam Cole, holt sich hier, glaube ich, zum 6. Mal in Folge den Dynamite Diamond Ring, den aber immer noch in dem Fall Adam Cole am Finger trägt.
Und der Autounfall geht immer weiter. Also, der Autounfall geht immer
weiter. Das heißt,
alleine diese Endsequenz, ne? MJF nimmt den Ring, okay, Heal-Aktion, sagst du, was ein Arsch. Adam Cole nimmt den Ring und das Einfachste, was du booken kannst, 0815 Wrestling-Booking, er ist jetzt ein Guter, er braucht das nicht, werf das Ding weg. Stattdessen will er ihn einsetzen, was dann wieder heelisch ist, wo du einfach denkst, das ist dumm. Und er kriegt die Quittung dafür mit den Low-Blow, wo du einfach denkst, ja, dadurch feiere ich MJF und halte zu MJF. Das ist so
Was du nicht gebuckt. Mal hättest machen können, du hättest es noch dümmer machen können. Er hätte nämlich hier quasi den Schlag durchsetzen können, den Recount bekommen und dann hast du den klassischen, der Referee sieht, dass er den Ring am Finger hat, restartet das Match, dann gibt's den Low Blow, dann gibt, also
man hätte lass schon ihn diesen Spür Ring gar nicht benutzen. Kann,
aber also er will den Ring unbedingt benutzen.
Das ist so dumm. Kriegt
die Quittung dafür und dann, ja, dann soll es natürlich hier auch den Pillmanizing Spot geben gegen den Knöchel, was ja auch schon gegen Roderick Strong
und dann wird's noch schlimmer.
Nacken gemacht wurde. Roderick Strong kommt dann aber auch raus, macht hier den Save, MJF flieht. Wer kommt dann raus? Kyle O'Reilly, so 3 Sekunden kommen, wir sind doch auf der gleichen Seite. Nein, sind wir nicht. Kyle O'Reilly wirft ihn in den Ring zurück. Es gibt so einen High-Low von O'Reilly und Roderick Strong gegen MJF. Sie halten ihn. Adam Cole schlägt ihn mit dem Ring, spuckt auf den Ring, wirft ihm den Ring hin.
Ich habe körperliche Schmerzen, wenn du das erzählst.
Kingdom Celebration.
Was ist also, das für ein
In Wahrheit hat hier niemand gewonnen. MJF hat zwar wieder diesen Ring, damit er halt den Ring hat, den er schon immer als Gimmick hat. Ja.
Und Adam Cole hat am Ende nur seine Vendetta bekommen, weil er ja wie ein Heel sich verhält und Überzahl braucht. Nicht nur 2 mehr, nein, wir brauchen 4 mehr. Alle sollen da sein. Und das ist so, MJF ist der Heel und er ist umzingelt und in Unterzahl und zeigt quasi mehr Würde, weil die anderen ihn halt alle zeitgleich vermöbeln wie Bullies und feiern dann anschließend auch noch eine Niederlage. das Ding will nicht in meine Birne. Wer immer das gebuckt hat, hör auf, das Zeug zu rauchen. Das ist nicht gut. Das macht keinen Sinn. Du stehst da im Publikum, du hast das ja auch beim Publikum gemerkt, wo die einfach so hängen, so, was soll das denn jetzt? Warum reißen die jetzt alle die Hände hoch nach einer Niederlage? Wenn es jetzt die Vendetta gegeben hätte, von wegen, ich hab's 1-1 gegen ihn geschafft, weil das war ja auch die Story, von wegen, ich mach's 1-1. Nein, hast du nicht. 1-1 war MJF der bessere. 1-1 hattest du keine Chance. Du musstest 1-4 oder 5 haben, damit du deine Rache kriegst und mal einen Schlag durchbringst, was sonst ein Heel macht mit dem Ring. Und feierst das anschließend noch? Wer soll denn da connecten? In dem Moment ist der Charakter Adam Cole, der ist jetzt verbrannt. Du wirst Monate brauchen, um den wieder aufzubauen, dass der irgendwie connectet, weil das ist komplett hinüber.
Also ich glaube, das Einzige, wie man das wieder aufbauen kann, ist, das jetzt ab 2025 komplett zu ignorieren, dass es diese Storyline jemals gab. Wir haben jetzt zumindest Cole O'Reilly und Strong wieder zusammen. Gib mir die als Trio, die sollen meinetwegen hier irgendwie um die Trios-Titles kämpfen. Die sollen einfach gute Matches abliefern und wir vergessen
diese. Aber wie kann man die denn auch schon feiern? Überleg mal, du hast dann Kyle O'Reilly, wo du denkst, ey, da habe ich Sympathien für. Aber Roderick Strong war halt einfach monatelang ein Arsch.
Ja, weil dieser ganze Turn komplett keinen Sinn gemacht hat und du musstest eben den ganzen Stable mitturnen, weil du Adam Cole turnen musstest. Also, ja.
Springen wir weiter, komm.
Wir müssen es tatsächlich abschreiben. Ich fürchte mich ein wenig, weil, wie heißt der gute Kollege, der immer mal wieder auftaucht, dann verarscht wird und dann wieder verschwindet. Ich habe
nur Olaf? Gewusst.
Nein, der alte Bodyguard von MJF, der jetzt zuletzt auch beim Undisputed Kingdom war, bis er plötzlich verschwunden ist.
War meinst Wardlow?
Ja, richtig. Ich habe ich vergesse schon den Namen, weil wir.
Der Mann, der sich mal verletzt, wenn er gepusht wird.
Richtig. Und ich hatte schon ein bisschen so die Befürchtung, jetzt kommt vielleicht Wardlow irgendwie zurück und wird dann zum dritten Mal Bodyguard von MJF und turnt dann wieder gegen ihn oder so. Zumindest den hat man uns in dieser Storyline jetzt erspart. Vielleicht vergessen wir auch komplett, dass der jemals beim Undisputed Kingdom war und entweder geht er jetzt endlich mal zur NXT oder er.
Ich will das ganze Kingdom
kommt dann
vergessen.
Irgendwie standalone wieder, aber ich glaube, wir vergessen die Geschichte und ja. Gehen weiter zum nächsten Match. International Title Konosuke Takeshita gegen Powerhouse Hobbs. Und auch da, das hatten wir jetzt im Prinzip, ja, zumindest 2 Matches lang, auch hier wieder eine vielleicht noch nicht ganz ausgeheilte Verletzung, an der man sich ein bisschen abarbeiten kann, nämlich das Knie von Powerhouse Hobbs. Die Geschichte hier ja, der war sozusagen hier in der Don Callis Family, hat sich dann verletzt im Sommer gegen Moxley. Und der böse Don Callis hat sich nie bei ihm gemeldet, weswegen er jetzt nicht mehr Teil der Family ist und jetzt hier Takeshita den Titel abnehmen möchte.
Ja, eine simple Storyline, die nicht spektakulär ist, aber Sinn macht. Danke. Und das Match machte auch Sinn. Also das Match, es war ein Meat-Match. Ich mag Meat. Nicht nur auf dem Grill. Das hat mir einfach richtig, richtig gut gefallen. Ich gebe zu, hätte ich es nicht erwartet. Ich mag Takeshita total. Hobbs auch. Aber ich wusste jetzt nicht, okay, wie wird das Match? Aber das Storytelling mit der Verletzung haben sie es eigentlich sehr, sehr gut gemacht, dass du halt die Storyline hattest, dass Hobbs definitiv nicht nur ebenbürtig ist, sondern von der Stärke her wahrscheinlich sogar ein Hauch stärker als Takeshita. Takeshita aber wiederum, das haben die Kommentatoren gut herausgehoben, ist halt nicht mehr der von früher, sondern bei Don Callis macht er auch eine andere Art Match. Und das heißt, er ist halt rücksichtsloser, härter und geht halt auf die Schwächen und erkennt die. Und der Schwachpunkt war halt einfach das Knie bzw. das Bein von Hobbs. Und da ist er halt draufgegangen. Und das hat ihn halt diesen Vorteil erstmal verschafft in der ersten Hälfte. Und das fand ich richtig gut.
Genau, also die Story war hier einfach, das Knie wird attackiert und Hobbs kommt trotzdem zurück und ist halt trotzdem das Powerhouse, das immer wieder, ja, zumindest zwischendurch auch Meat bzw. Powerspots anbringt.
Ja, beide, ne? Also der Takeshita auch, der ist ja unfassbar stark. Das ist ja krank, wie der den Hobbs teilweise rumgeworfen hat. Was mir auch gefiel, und das ist manchmal, wenn es einen Botch gibt, kann das immer sehr, sehr doof aussehen. Und es gab halt einen Spot, den sie anscheinend vom obersten Ring halt, vom Ringseil machen wollten, gemeinsam draufstehen. Hobbs ist aber abgerutscht, aber hat es dann sehr gut verkauft. Er hat es dann wirklich so verkauft, wenn, ey, das war das Knie, das hat nachgegeben und sonst was. Und denkst so, ja, er hat es genutzt. Und dadurch wirkt halt die Schlussphase halt noch besser. Die hatten 2 Spots auf dem obersten Seil. Aber dadurch hast du auch so mitgezittert, mitgefiebert, so hält sein Knie oder nicht. Und dann am Ende, wo er sich dann halt, ich fasse mich mal kurz, weil das Match war ja nicht so super spektakulär, wo er am Ende halt sich diese Schiene vom Bein reißt, weil er braucht diese Freiheit, weil er halt das Gefühl hat, ey, das belastet mich eher, ich brauche diese letzten 2-3%, da habe ich die. Aber genau das war der Fehler, weil halt Takesh da einfach dann komplett aufs Bein geht, weil er ist halt ein Don Callis-Typ und die sind fies, die gehen auf Schwachpunkte und verliert dadurch, wirkt aber nicht schwach, weil er war ja halt gehandicapt. Und ich finde, beide haben davon profitiert. Also ich fand dieses Match echt unterhaltsam, die Crowd hatte Spaß. Gerne mehr.
Genau, also es gab am Ende dann wirklich noch so einen großen Spinebuster von Hobbs, als Takesh da auf ihn zugelaufen ist. Dann gibt's ja auch klassisch, die Straps gehen runter, jetzt soll hier das Finish kommen. Takesh da rollt sich aber nach draußen, sind sie wieder beide oben am Top Rope. Hobbs bringt so einen Avalanche Power Slam an, also wirklich vom Top Rope beim Power Slam hat auch sehr gut ausgesehen. Aber auch da eben die Knieverletzung, dann nimmt er sich eben hier diese Brace runter. Takesh da kickt ihn aber ins Knie, es gibt den Kniestrike, es gibt so eine Standing Guillotine, um ihn nochmal zu schwächen, und als er quasi schon so halb bewusstlos ist, gibt es den Raging Fire und den Pin. Ja, war ein sehr gutes Match. Es hat halt niemand geglaubt, dass Hobbs gewinnen wird, vor allem auch, weil Takesh da einerseits hier im Tokyo Dome jetzt ein Double Title Match hat gegen Shingo Takagi, da geht es ihm sowohl um den International Title als auch um den New Japan Never Open Weight Title, und auch dann am Tag danach bei Wrestle Dynasty wird der Gewinner aus diesem Match auch nochmal auf Tomohiro Ishii treffen. Das heißt, Takesh da jetzt, ja, prominent, in prominenter Doppelrolle nächstes Wochenende. Von daher war es relativ unwahrscheinlich, dass die hier verlieren wird, aber nichtsdestotrotz sehr starkes Match. Und ja, Hobbs hat auf jeden Fall gut ausgesehen hier.
Ja, ich finde generell, nach dem Comeback macht er eine gute Figur und man kann sich ja Zeit lassen bei ihm. Weil er ist halt immer noch jung, muss man auch ehrlich sagen. Und baue ihn so auf, weil diese Matches, die bringen halt Reputation. Und ich finde, Hobbs hat genau das langsam bei der Crowd bekommen. Also er connected, man baut ihn auf. Takesh da hat eh ein Standing sondergleichen. Er ist halt Alpha und das zu Recht. Das hat mir gefallen. Und was mir auch, ich nehme es wieder vorweg, was eine Überleitung, was mir auch gefallen hat, das nächste Match.
Genau, davor hat man noch ein kurzes Interview mit Okada, auch da zum Match gegen Ospreay, wo er sagt, ja, Ospreay ist mein kleiner Bruder, der ist auf einem anderen Level, aber er ist nicht auf meinem Level. Bitch, das muss er natürlich auch immer noch anbringen. Also jetzt kein wahnsinnig ausführliches Interview, wenn man hier nochmal auch auf die Vergangenheit zwischen den beiden angespielt. Und du hast gesagt, genau, Vergangenheit hatten wir auch im nächsten Match. Das Rematch sozusagen, Chris Statlander gegen Mercedes Moné um den TBS-Title. Und ja, ich nehme es auch vorweg, also sehr, sehr starkes, sehr, sehr gutes Match wieder zwischen den beiden.
Ja, definitiv. Das erste Match fand ich brutal gut. Das war definitiv auch das beste Mercedes-Match bislang bei AEW. Statlander ist eh super im Ring. Hier hatte ich halt erst ein bisschen Sorgen, weil der Aufbau bestand daraus, von wegen, ey, lass ein zweites Mal, okay, machen wir. Das war mir ein bisschen dünn und ich habe gedacht, oh, komme ich da denn emotional rein oder nicht? Und ich gebe zu, so die ersten 2, 3, 4 Minuten habe ich gedacht, irgendwie, was ist da los? Da fehlt mir ein bisschen der Flow. Dann habe ich aber verstanden, warum, weil das Match ging halt sehr, sehr lang. Es war das längste Match auf der Card. Und sie haben sich immer mehr gesteigert und innerhalb des Matches dann eine Story erzählt. Also du kommst jetzt zu den Moves, ich komme jetzt zu den Emotionen. Mercedes Moné ist halt, ja, sehr von sich überzeugt und ist super toll technisch begabt und sonst was. Statlander ist halt das Powerhouse und sie ist halt deutlich stärker. Und Moné hat halt die ganze Zeit immer versucht, okay, ich mache einen Pin, ich versuche noch einen klaren Pin. Nein, okay, dann versuche ich Roll-Up. Und dann kam irgendwann der Switch, ey, das reicht einfach nicht. Ich muss Richtung Aufgabegriff gehen. Und diese Story, die halt darin erzählt wurde, dass du halt gemerkt hast, ey, die Mercedes kommt immer mehr an ihre Grenzen und wo die einfach merkt, ey, ich muss umswitchen, aber ich kann auch umswitchen, hat mir richtig, richtig gut gefallen im Verlauf. Wie ging es dir denn da?
Ja, absolut. Also es war ihm wirklich zuerst die überhebliche Mercedes, dann die, ja, bisschen verzweifelte Mercedes, und sie hat ja dann letztlich, also das kann man sagen, sie hat gewonnen, aber jetzt nicht mit einem dominanten Finish, nicht mit einem dominanten Aufgabegriff, sondern wirklich mit einem Cradle-Pin, zwar auch mit einem sehr schönen.
Richtig schön.
Sie hat halt quasi hier wirklich in die Trickkiste greifen müssen und alles rausholen, was sie irgendwann mal irgendwo gelernt hat, um sich hier entsprechend durchzusetzen. Auch hier wieder eigentlich zum dritten Mal in Folge die Geschichte, dass hier Körperteil, also in dem Fall auch wieder Knie, Knöchel, bei Statlander angeschlagen war, gab es einen Spot, wo sie sozusagen außerhalb des Rings, da sind sie irgendwann mal aus dem Ring rausgefallen, dann hat Mercedes hier die Ringschürze abgerissen und hat dann ja Statlander hier mit dem Bein in der Ringstruktur verhakt, wo sich Statlander dann auch letztlich den Stiefel ausziehen musste, damit sie auch wieder zurück in den Ring kommt bei ja einem neuen Count. Und ja, Mercedes hier häufig eingesetzt, die Double Knees, die Meteoras. Es gibt dann Statlander, die einen F5 zeigt auf den Apron, noch einen F5 im Ring. Also es geht hier wirklich, waren schon viele, viele Nearfalls dabei auf beiden Seiten, wo sie beiden das sozusagen nicht glauben konnten, dass es hier nicht zu einem Finish kommt. Dann gibt's noch einen, hat auch sehr brutal ausgesehen, zum Ende hin einen Sit-Down Tombstone am Apron von Mercedes gegen Statlander, die ja auch deutlich schwerer ist als sie, wo sie dann auch aus dem Ring gefallen ist, also wirklich der ganz knapp bei wirklich 9,9 ist sie dann zurückgekommen. Mercedes dann das Bank Statement, den alten Finisher rausgeholt, dann noch einen STF draus gemacht, auch hier Statlander kommt in die Seile, dann nochmal den Saturday Night Fever ausgekontert, nochmal ein STF gezeigt und dann eben diese Finishing-Sequenz mit mehrere Cradles-Rollups, die sie gezeigt haben und Monet dann wirklich mit so einem ja, Lucha-Cradle, wo sie selbst dann im Endeffekt am Bauch lag.
Und das Bein noch das mit einhakt, das sah super
aus. Ja, das war so eine Art, weiß nicht, umgedrehtes Magistral-Cradle oder wie auch immer man es nennen mag. Jedenfalls war hier, ja, es war ganz deutlich die Geschichte, also sie hat hier zwar den Sieg geholt, aber es war halt wirklich, wirklich knapp und ja, es war halt wirklich die Erfahrung vielleicht, die hier ihr den Titel gerettet hat.
Ja, diese Cleverness, also dieses, ich kann mehr Moves, als du denkst und mir fällt noch was ein, das war super. Man muss auch natürlich noch sagen, es gab noch die Amigos, allerdings nicht drei, genau, sondern glaube ich 8.
7 oder 8 waren es, ja.
Auch cooles Segment und ich fand das Finish total passend, weil ich finde, du hast halt so beide weiterhin gepusht. Du hast Mercedes dargestellt als, ja, ich habe immer noch so einen Trick in der Hinterhand. Noch irgendeinen Move, mit dem du nicht rechnest. Und Statlander hingegen, ich bin stärker, als du denkst. Ich kann dir den Titel abnehmen. Ich war ganz kurz davor. Das hat mir voll gefallen. Ich fand auch dieses Finish toll. Also es war jetzt nicht so, dass es sich mega angekündigt hat, sondern du hast halt wirklich diese Phase von, ja, ihr, ich will dich einrollen, ich will, aber warte mal, ich habe noch diesen einen. Und der hat gepasst und der sah halt auch super aus. Nehme ich gerne, das ging 24 Minuten. War vielleicht 2-3 Minuten zu lang, aber ansonsten habe ich da nichts zu meckern. Das hat Spaß gemacht, die Crowd war dabei, es fühlte sich halt auch groß an. Ich frage mich jetzt halt nur, wo die Reise hingeht für Mercedes, weil sie braucht halt eine gute Gegnerin und da stehen gerade nicht so viele Schlange.
Nö, es geht die Reise mal nach Japan, also es ist ja auch bei Wrestle Dynasty. Auch von daher, ich meine, der TBS-Titel steht dort nicht am Spiel, aber auch da ist es ein Double-Titles-Match. New Japan Strong Women's Title, den Mercedes hier hält. Sie trifft nämlich auf Mina Shirakawa im Tokyo Dome und Mina Shirakawa derzeit ja in Großbritannien bei RevPro, der Champion. Das heißt, wenn Mercedes da gewinnt, vielleicht auch für uns in Europa interessant, sie hat auch eine Promo schon am Wochenende bei der letzten RevPro-Show gehalten, hat Mina Shirakawa ja den Titel dort verteidigt. Und wenn sie hier gewinnen sollte, dann ist sie sozusagen auch ja britischer Champion bei RevPro. Und das heißt, dann wird sie wohl auch mal nach England, nach Europa kommen und den Titel dort verteidigen. Das heißt, wer Mercedes Monet gerne sehen möchte, ein bisschen die Ergebnisse vom 5. Januar im Auge behalten, weil vielleicht gibt's ja bald eine Möglichkeit, die auch sozusagen in unserer Nähe zu sehen. Aber ja, war ein sehr, sehr gutes Match. Hat mir sehr gut gefallen, beide. Und ja, wo die Reise hingeht, wird interessant werden. Also sie hat jetzt die meisten, sage ich mal, Challenger ja schon weggeräumt, auch Willow Nightingale zuletzt. Es ist auf der einen Seite natürlich hier Athena, mit der will sie auch arbeiten. Die steht ja auch es gibt ja diesen International Women's Cup auch bei Wrestle Dynasty und da sind sowohl Willow Nightingale für AEW als auch Athena für Ring of Honor mit dabei, neben Momo Watanabe von Stardom und Persephone von CMLL. Das heißt, möglicherweise, wenn Athena hier sich durchsetzt, dann bekommt ihr nämlich einen Titelshot ihrer Wahl Und den könnte sie natürlich auch gegen Mercedes einlösen. Und die Mercedes hatte ja schon mal gesagt, also gegen Athena, bei NXT gab es, glaube ich, ein, zwei Matches, aber mit der möchte sie gerne mehr arbeiten. Und es wäre auch eine Variante, um Athena hier mal wieder bei AEW gut unterzubringen. Also das könnte mir vielleicht fürs nächste Jahr vorstellen.
Ja, ich glaube, Athena hätte es auch verdient, dass sie jetzt mal langsam hochgezogen wird wieder. Weil Ring of Honor ist schön und gut, aber es ist halt immer noch eine kleine Plattform und sie macht es da super. Ich finde, sie kann halt schon mal wieder ins AEW-Roster rutschen.
Genau, ja. Wer im AEW-Roster ja schon reingerutscht ist seit diesem Jahr, Will Ospreay gegen Okada. Wir waren jetzt hier beim Finale des Continental Classics, also Match Nummer 33, das letzte Match im Turnier. Und ja, haben wir angesprochen, die beiden eine lange Geschichte in den letzten fast 10 Jahren aufgebaut. Und das erste Aufeinandertreffen habe ich hier bei AEW vor großem Publikum zwischen den beiden.
Ja, und war ja so ein bisschen Mentor gegen Schüler. Und du hattest dieses Big-Time-Feeling direkt zu Beginn. Das merkst du ja immer, wenn halt noch bevor es einen Move gibt, die Crowd aufsteht oder applaudiert oder irgendwas chantet. Das hattest du hier. Und du hattest auch eine Konstellation, wo nicht klar ist, wer gewinnt. Das fand ich auch sehr wichtig hierbei. Weil es hätten halt beide sein können. Und du hattest Ospreay, der kam raus, noch lidiert. Er war nicht duschen, was uns sehr überrascht hat, weil überall war noch das getrocknete Blut und er hat ein bisschen diese Kopfverletzung verkauft. Okada, der halt nicht so geschunden. Ja,
auch mit einer großen Bandage auch um den Kopf.
Ja. Und Okada war halt nicht so geschunden. Er kam halt eher raus nach dem Motto, ja, ich bin halt der Turnier-Wrestler. Ich habe halt meine Kräfte ein bisschen aufgehoben. Und das Match, bin ich halt ehrlich, anfangs war wieder so dieses, für mich, ich habe bei Okada einfach das Problem, dass irgendwie die Moves alle so ein bisschen sloppy wirken. Das änderte sich aber total. Und das Match hatte dann Segmente oder Situationen, wo ich dann dachte, okay, jetzt verstehe ich das, weil es war, jetzt kommen wir zum Ablauf, aber vorab, es war richtig, richtig gut. Es war ein würdiges Finale.
Ja, es war halt so ein, wie du sagen würdest, typisches Okada-Match aus Japan. Also das fängt halt mal so an, wo du denkst, ja, Match ist ganz gut. Und irgendwann bist du in dieser Phase, wo du sagst, das Match ist unglaublich gut. Und du hast gar nicht mitbekommen, wie es dort eigentlich hingekommen ist. Und das sind so die klassischen Okada-Matches in Japan auch gewesen. Und ja, er und Ospreay, wie gesagt, die kennen sich natürlich sehr, sehr gut. Das heißt, die haben da halt wirklich ja so ein bisschen Best-of abgeliefert aus vergangenen Matches. Aber natürlich hier auch von neuem Publikum und mit eben dieser Vorgeschichte. Also Ospreay kommt hier verletzt ins Match. Natürlich dieses Tape, das ist natürlich nur da, damit es auch irgendwann mal runterkommen kann, damit Ospreay allerdings nicht so stark wie im ersten Match wieder weiterbluten kann. Okada, der sich natürlich auch hier ja bisschen mit Genuss dieses Tape abzieht. Es geht schon mal los, es geht nach draußen mit einem Running Hurricane Runner, einen Dive von Ospreay, der hüpft dann auch hier auf die Barrikade, aber es gibt insgesamt 3 DDTs, also auch sozusagen hier die Kopfverletzung wird gleich mal bearbeitet. Es gibt einen DDT noch draußen, noch einen zweiten draußen, dann geht's zurück in den Ring, noch einen DDT für einen Two Count und ja, dann kommt auch das Tape entsprechend runter und Ospreay stolpert da schon ein bisschen durch den Ring, bringt ein paar Jobs an, aber Okada ist sozusagen hier der, wie du sagst, der deutlich frischere, der sich natürlich auch ja im Verlauf des Matches besser durchsetzen kann. Also Ospreay teilweise wirkt ein bisschen stehend K.O., gibt aber da immer noch, also es gibt die Hidden Blades, es gibt die Oscutters, es gibt die Stormbreakers, das bringt er alles im Laufe des Matches an, wird aber immer wieder entsprechend ja, ausgekontert.
Ja, auch sehr spektakulär teilweise. Also ich fand jetzt, wo der Cutter kam, also wo Ospreay in der Luft war, um die Cutter zu zeigen, und Okada halt einfach einen Dropkick zeigt. Das sah schon sehr, sehr schnieker aus. Generell hatten sie guten Flow, weil die Storyline war halt, wie du halt sagst, Ospreay wirkte halt ein bisschen stehend K.O., aber halt durch die Crowd und durch so den eigenen Willen, er hat sich ja immer wieder gepusht, wo er dann gesagt hat, und er fing, nein, 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 nein. Und gerade wenn so diese Shop-Duelle waren, dann halt sich wieder hochgedrückt, aber dann ist er doch zusammengebrochen. Und er war halt klar derjenige, der halt mit den Willen kommen musste. Okada war halt auch nicht so dieses normale heelische Verhalten, sondern er wirkte halt sehr konzentriert und vorbereitet. Und ich gebe zu, ich hätte halt nicht gedacht, ich bin halt kein Japan-Wrestling-Gucker, ich kenne nicht so viele Okada-Matches, diese Situationen, wo du halt immer mehr das Gefühl hattest, ja, Ospreay kommt zurück durch seine schnellen Moves, aber Okada sie halt immer wieder gekontert hat und teilweise dann halt Konter kam. Ich liebe das. Das war brutal beeindruckend. Also das hat richtig Bock gemacht.
Das war New Japan Okada, den wir hier bekommen haben. Also so, wie man ihn kennt, wie man ihn auch kennt, wirklich aus den großen Halbfinal-Final-Matches in den G1s. Also das ist natürlich hier seine Paradedisziplin. Und ja, wir hatten das natürlich immer wieder. Also wir hatten auch den Styles Clash, auch hier wieder eine Powerbomb gleich in den Styles Clash, ähnlich wie im ersten Match. Aber hier eben nur ein Two-Count bekommen. Also ein Okada ist natürlich hier, ja, vorbereitet auf solche Attacken. Es gibt dann den ersten Rainmaker, der auch schon fast einen Three-Count gebracht hat. Okada mit Elbows, mit European Uppercuts. Und hier war Ospreay dann wirklich sozusagen stehend K.O., ist dann auch zusammengebrochen. Okada dann so ein bisschen mit so, ja, leichten Kicks gegen den Kopf. So, los, weiter, steh auf.
Gut, war dann Ospreys Rainmaker.
Genau.
Der kam aus dem Nichts und der hat einfach die Crowd gekriegt.
Genau. Das hat er. Es gab so einen High Angle German. Es gab dann einen Counter vom Rainmaker in der Spanish Fly. Dann gab es hier den, was du angesprochen hast, den Hidden Blade mit einem Dropkick, einen Oscutter, der auch in den Dropkick gecountert wurde. Dann gab es einen Stormbreaker mit einem Two-Count und dann sind die Fans halt, ja, komplett ausgerastet. Sollte nochmal einen Stormbreaker geben, innen wird aber gecountert in den Rainmaker. Okada hält hier auch das Handgelenk entsprechend fest. Es gibt eine Lariat, aber ja, die wird einfach gar nicht verkauft. Es gibt einen Hook-Kick und dann, ja, hier die große Finishing-Sequenz. Also Okada duckt sich unter einer Hidden Blade weg. Es gibt, soll den Rainmaker geben, das wird in den Stormbreaker sozusagen verwandelt. Der trifft zwar, aber nicht so wirklich. Also Okada kann sich da durchrollen. Zieht ihn hoch, Rainmaker, und ja, das war der Three-Count. Das heißt, Okada nach wie vor der Continental Champion, der Gewinner vom Continental Classic 2024. Es gibt noch einen Handshake nach dem Match und ja, die Musik spielt. Und ich habe mir dann schon gedacht, irgendwie so, okay, warum gibt diesem armen Gewinner jetzt niemand, also der Referee war nicht da, niemand gibt ihm den Titel. Den Titel haben wir dann gesehen im Entrance-Bereich. Dann kommt Christopher Daniels raus und sagt, ja, also hier gratuliere, du bist der Sieger. Normalerweise würde ich dir jetzt den Titel geben, kann ich aber nicht, weil ich bin seit heute kein EVP mehr. Aber ja, dieser Mann ist ein EVP und dann bekommen wir hier das große AEW-Comeback von Kenny Omega.
Ja, sehr, sehr schnieke. Ich muss allerdings, tut mir leid, einen kleinen Kritikpunkt, und zwar, das zieht sich auch ein bisschen durch, was die Regie angeht. Also so ein Backstage, derjenige, der die Musik abspielt, das war...
Das stimmt, war ein bisschen...
Also Okada war im Ring, so ja, gibt's den Handshake bei Ospreay, Musik geht aus, seine Musik geht wieder an, dann aber doch wieder aus, das hatten wir später auch nochmal. Derjenige, der die Musik gemacht hat, hatte nicht seinen besten Tag, aber Kenny Omega kommt zurück und das ist halt, es war eigentlich klar, weil er hat ja jetzt in Japan ja ein Match oder mehrere Matches auf jeden Fall.
Nein, bei Wrestle Dynasty hat er das Match gegen Gabe Kidd, also das ist sein erstes Wrestling-Match wieder zurück.
Aber, ja, auf jeden Fall, das war ja angekündigt.
Hier natürlich das ist angekündigt. Haben ja auch viele schon gesagt, warum kommt er zuerst bei New Japan und nicht bei AEW? Mein erstes Mal ist es eine co-promoted Show von AEW. Und ja, wir haben hier natürlich jetzt trotzdem zuerst den Auftritt von Kenny Omega bekommen. Ja, angespannte Stimmung, also man darf ja auch nicht vergessen, Okada war ja involviert sozusagen in diesen letzten Engel im Mai vor der OP von Kenny Omega, als er attackiert wurde von Okada und den Young Bucks. Gibt aber jetzt hier nicht irgendwie den Schlagabtausch, also sehr schön, da muss ich wieder die Kameraführung loben. Da hing nämlich auch schon ein Banner für All-In in Texas, also quasi ja jetzt hier die WrestleMania von AEW.
Das erste Match steht fest.
In den USA, und ja, du hast halt wirklich so schön diese Kameraperspektive gehabt, die beiden im Face-Off im Hintergrund dieser All-In-Banner. Und für die, die es vielleicht jetzt nicht wissen, die jetzt sagen, ja, New Japan, habe ich nicht so viel geguckt, also die besten Matches eigentlich in der Geschichte des modernen, oder was heißt des modernen, des Wrestlings, die gab's unter anderem zwischen Okada und Kenny Omega. Da gab's bislang 4 Stück, 2017, 2018. Es sollte 2019 eigentlich im Madison Square Garden ein Match geben. Da gab es ja Ring of Honor und New Japan gemeinsam. Das war aber sozusagen, da kam die Gründung von AEW dazwischen. Da war gerade Funkstille dann auch zwischen New Japan und AEW. Das heißt, das hätte es auf amerikanischem Boden geben sollen. Die 4 bisherigen Matches waren in Japan. Das sind so, ja, das ist, glaube ich, das einzige 7-Sterne-Match auf der Dave Meltzer-Skala in der Geschichte. Das heißt, das sind wirklich die ganz, ganz großen Matches und das möchte man hier natürlich bei AEW zeigen. Und ich glaube, wenn man das wirklich hinhalten kann bis in den Juli hinein, und das ist sozusagen, also eine der Werbelines, die du bringen kannst, ist das erste Mal Omega Okada auf amerikanischem Boden bei unserer großen Stadionshow, dann würde ich auch tatsächlich damit warten. Ist halt die Frage, was macht man jetzt dieses halbe Jahr, bis man dorthin kommt? Aber ja, also das war schon mal der erste große Teaser für dieses Match. Und jetzt werden wir mal sehen, wie sich Kenny im Ring schlägt, wie das aussieht. Und dann werden wir mal sehen, wann der auch wieder in welcher Form bei AEW regelmäßig im Ring zu sehen sein wird.
Also ich fand es sehr klug, weil der Ticket Sale, der muss halt angeschoben werden, weil du musst ein Stadion voll kriegen und das ist nicht so leicht momentan für AEW. Dann ist es ziemlich klug, dass du halt dieses Match, im Grunde genommen steht jetzt fest. Du weißt es, Okada ist, als er aus dem Ring gegangen ist, hat halt mehrfach darüber geschaut, zum All-In-Plakat. Alles klar, ich weiß Bescheid als Fan, das ist das Match und wenn ich das sehen möchte live, dann weißt du, okay, jetzt kannst du das Ticket holen. Das war gut gemacht. Was auch gut gemacht war, ich muss es nochmal sagen, weil das geht gerne unter, das Turnier war richtig gut. Also das Turnier war wirklich absolut brutal gut. Da gab es kaum ein Match, wo ich sage, geht so, sondern einfach, es waren wirklich fantastische Matches dabei, das halt über Wochen. Du hattest jetzt auch das mit den beiden Halbfinalen, die halt beide gut waren und dann das Finale, was halt ein würdiges Finale war. Also Turniere kann AEW auf jeden Fall, weil das hat richtig, richtig Bock gemacht und du hast zeitgleich mehrere Charaktere kreiert oder geschärft oder gepusht und das passt für mich alles und das war ein rundes Ding. Auch das Comeback von Kenny Omega ist natürlich was fürs Herz. Das war ein schöner Moment. Ich hätte mir noch gehofft, dass er vielleicht so einen Satz sagt oder so irgendwie Andeutungen macht mit einem Blick auf den Gürtel oder so. Gucken wir mal. Es ist lange hin bis zum Sommer. Die werden da schon irgendwas anderes machen zwischendrin, aber das wird das Match sein, was wir zu sehen kriegen und auf der großen Bühne. Es ist das richtige Match. Und jetzt das richtige Match. Ich bin so gespannt, was du zum Main Event sagst.
Ja, zum Main Event sage ich mal, der hat stattgefunden. Es war ein Four-Way. Es ging um den AEW World Heavyweight Title. John Moxley verteidigt hier sozusagen. Ja, es geht auch um die Seele von AEW, wie man uns im Vorfeld versucht hat, weiß zu machen. Und es geht hier gegen Orange Cassidy, gegen den Hangman Adam Page und gegen Switchblade Jay White. Die ja eigentlich, und das hat man so ein bisschen erzählt in diesem Match und auch im Vorfeld, also ich fand auch, man hat es im Match gut erzählt, weil es ging eigentlich darum zu sagen, die drei repräsentieren sozusagen AEW und die müssen auch zusammenarbeiten, wenn sie sich hier gegen Moxley durchsetzen wollen. Und wir haben das gesehen, immer wenn die zusammengearbeitet haben, sei es jetzt im Vorfeld, sei es in diesem Match, dann hat das eigentlich gut ausgesehen und dann konnten sie tatsächlich Moxley oder auch eben den Death Riders, weil die haben natürlich hier mitgemischt, was entgegensetzen. Und sobald die halt begonnen haben, wieder untereinander zu streiten, war es halt komplett vorbei. Und das war auch so ein bisschen die Geschichte von diesem Match.
Ja, das war das Positive an diesem Match. Weil ich fand es grausig. Also ich fand, das war ein Four-Way. Es gibt Four-Ways, die sind halt super spannend, weil die halt einen tollen Rhythmus haben, spektakulär sind und sonst was. Hier hast du halt diese Hintergrundstoryline, schön und gut. Aber das Ding hat sich angefühlt, als hätte Vince Russo das gebuckt. Das war ja einfach, da war so viel drin, was einfach nicht hätte da sein müssen für mich. So, du sagst, Moxley hat halt vor die Promos gehalten von, ja, ich bin der King. Ein Champion muss dafür geboren sein, weil man muss alleine und hier ich. Keine 2 Minuten ist das Match am Laufen, dann kommen halt Claudio raus und Wheeler Yuta. Denkst du, ja, nicht ich, sondern warum willst du überhaupt gegen drei kämpfen, wenn du es nie alleine machst? Okay, dann gibt's halt diesen Ball, wo halt die draußen sind und denkst, ja, das ist alles schon ein bisschen viel. Und dann hast du halt diese Aneinanderreihung auch von, ja, Finish Moves, würde ich es halt nennen. Also wenn da halt Orange Punch kommt und Co., dann ist für mich halt Finish Move und das fühlte sich halt komplett an wie so ein Wusu Booking. Und aber einen richtigen, ich sag schon wieder das Wort, Flow, habe ich in diesem Match nie gehabt. Ich war also das ganz schwer zu erklären.
Na, das war auch wirklich ein Match. Du hast natürlich hier vier Weltklasse-Wrestler im Ring, die zwischendrin auch natürlich gute Segmente hatten. Aber das war in Wahrheit ein komplettes Storyline-Match. Also da war es auch komplett egal, wer hier was macht. Es war relativ klar, dass Moxley gewinnen wird. Ich habe es gesagt, du hattest diese Geschichte, die müssen hier sozusagen, AEW muss zusammenhalten, nur dann haben sie eine Chance. Du hattest die Death Riders, du hattest zusätzlich zu allem, was sich hier im Ring und im Publikum sozusagen bei Brawls abgespielt hatte. Du hattest in den Rafters noch die Patriarchy sitzen. Das heißt, du hattest hier Christian Cage mit seiner Truppe, mit seiner Vertragsbox.
Und Hook auch noch.
Genau, du hattest einerseits mal die da sitzen, wo es darum ging, die werden sich hier, also wenn Christian Cage hier eine Möglichkeit sieht, irgendwie einzucashen, dann wird er die nutzen. Dann hattest du auf der anderen Seite noch, der hat überhaupt keine Rolle mehr irgendwann gespielt, außer dass man einmal gezeigt hat, Hook sitzen, sozusagen nur um den Unterton zu haben, falls Christian Cage hier eingreifen sollte, dann ist aber auch noch Hook da, der das möglicherweise verhindern könnte. Dann hattest du eben sozusagen die ganze Geschichte mit den Death Riders, die ganze Geschichte mit den drei Faces, nenne ich sie mal, die sich nicht einig waren. Und das ging relativ früh los. Also natürlich Claudia und Jutta kamen, dann gab es den Brawl in der Crowd, dann irgendwann kommt mal die Security und karrt die beiden weg.
Aber warum? Warum kommt die Security bei einem Match, wo es keinen DQ gibt?
Weiß nicht. Ich erkläre mir das damit, dass Tony Khan gesagt hat, jetzt muss mal jemand rausgehen und die zwei Typen
weghandeln. Genau, aber später sage ich nichts
dagegen. Das halt nicht am, ja.
Aber weißt du, was ich meine? Halt einfach diese fehlende Logik bei mir, das hat mich komplett fertig gemacht. Mach es doch anders. Wenn du halt sagst, ey, AEW muss sich wehren, es geht um Heart and Soul von AEW, dann lass doch das den Lockerroom rauskommen das und die vermöbeln, dass sie weggehen. Ja. Aber halt einfach so, dass auf einmal Security kam und ich hing da, warum? Also Sarah ist jetzt nicht regelkundenmäßig so Beste, die hing da nur, warum? Ist doch DQ. Ich dachte so, ja, schön, wenn du es merkst, merken das alle. Das ist, puh.
Genau, also jedenfalls, die werden irgendwann weggekarrt und dann gibt es also Marina Shafir, die war die ganze Zeit am Ring. Und dann gab es mal den ersten großen Spot, das war sozusagen die Shield Powerbomb zu dritt von, also sozusagen gegen Moxley durch den Announce Table. Und dann merkst du halt sofort, der Hangman, der halt umswitcht und sagt so, okay, passt, der ist mal ausgeschaltet, ich hole mir jetzt den Titel, ist ja völlig egal, wenn ich pinne, und beginnt eben hier, ja, Jay White und Orange Cassidy zu attackieren. Dann gab es hier eben eine Zeit lang die drei im Ring, die sozusagen sich hier große Spots und Finishers um die Ohren geworfen haben. Zwischendurch, das war auch der Zeitpunkt, als wir hier Christian Cage und Hook dann in der Crowd gesehen haben. Und ja, dann ging es so eine Zeit lang immer hin und her mit Orange Punch und einem Fallaway Slam in die Ecke und ja, also diverse, wie gesagt, große Moves, Finisher, alles aneinandergereiht. Irgendwann kommt Moxley wieder zurück mit einer großen Platzwunde am Hinterkopf. Also auch der hat da wohl bei der Powerbomb irgendwas eingesteckt. Ich glaube nicht, dass sich der im Hinterkopf blädet. Das heißt, ich denke mal, das war irgendwie...
Nee, bestimmt Monitor oder Stift oder so.
Irgendwas hat er da abbekommen. Ja, dann räumt Moxley ein bisschen auf. Dann gibt es eine Hangman-Moxley-Sequenz, wo die Leute auch entsprechend drauf abgegangen sind. Also ich glaube, das hat wahrscheinlich auch das größte Singles-Match-Potenzial irgendwann zwischen den beiden. Ja, und irgendwann hast du dann wieder, ich glaube, es ging dann wirklich mit Nearfalls, mit Breakups, wie man sich's halt vorstellt, ging es weiter. Und irgendwann war dann plötzlich doch wieder Wheeler Yuta am Ring. Also es sollte dann einen Buckshot Lariat geben, auch gegen Moxley. Also es gibt einen Deadeye, dann soll es den Buckshot geben. Vorher gab es schon Buckshots gegen OC, gegen Jay White, also Hangman Page hier sozusagen am Weg zum Sieg. Plötzlich ist Wheeler Yuta wieder da und hält ihn am Bein fest. Entsprechend dann Moxley hat plötzlich einen Stuhl. Es gibt dann trotzdem noch den Buckshot, weil Hangman Page ihm hier noch den Stuhl aus der Hand treten kann, aber kein Referee da. Der ist nämlich irgendwo mal zwischendurch ausgeschalten worden. Dann kommt...
Ja, von Wheeler Yuta auch noch.
Na, Claudio war das, glaube ich.
Ach so, ich dachte, Utah hätte irgendwann mal den Referee beim Kickout weggehauen.
Irgendjemand hat der Hangman selbst war es. Der Hangman hat den Referee rausgezogen. So war es. Vor dem Buckshot nämlich. Ach, hat er den Ref bei einem Pin rausgezogen. Genau, da gab es einen Orange Punch gegen Page, einen Orange Punch gegen White, einen Orange Punch gegen Moxley. Dann gab es einen Two-Count und der Hangman hat den Ref rausgezogen. Dann gab es diese Buckshots und dann, das war sozusagen die Ironie, der Hangman will hier nach dem Buckshot den Pin machen, hat sich aber quasi selbst versaut, weil er vorhin den Ref rausgezogen hat. So war's.
Genau, da kam Utah, ne?
Genau, dann kam, Utah war davor und dann kam Claudio auch nochmal wieder zurück. Der hat den Ref dann wieder reingeworfen. Beziehungsweise nein. Ich habe hier meine Notizen. Es gibt den Blade Runner dann gegen Page. Es gibt den Blade Runner gegen Moxley. Und dann kommt Utah nochmal rein und attackiert den Referee. So war's, um den Pin hier zu unterbrechen. Dann kommt Marina Shafir in den Ring, packt sich hier Jay White von hinten, bekommt ihrerseits einen Blade Runner, also Blade Runner gegen Marina Shafir, die war dann sozusagen auch weg und hat auch niemanden von den Death Riders interessiert, also die ist nie wieder.
Das fand ich auch super.
Die lag dann irgendwo rum, da hat sich niemand drum gekümmert, die hat niemand irgendwie weggetragen, die war halt einfach tot. Genau, und dann kam Utah nochmal rein, dann gab es das Psycho Knee gegen Jay White, dann gab es den Death Rider und dann hat Claudio den Referee in den Ring zurückgeworfen und das war hier sozusagen dann das Finish. Also Jay White wird hier gepinnt. Hangman Page war außer Gefecht, glaube ich, nach dem Blade Runner und zuvor hat
Orange Cassidy den Low Blow bekommen, ne?
Genau, der hat den Low Blow bekommen. Das heißt sozusagen, die anderen beiden waren ausgeschalten. Jay White wird hier gepinnt. Ja, Utah wirft dann noch den Referee raus und Claudio hat einen Stuhl und dann soll hier sozusagen Jay White mit einem Stuhl attackiert werden und
das ist allzu viel.
Dann die Musik von FTR, weil die sind ja in einer Fehde oder in der beginnenden Fehde mit den Death Riders, die kommen mal.
Weil die einmal attackiert wurden im Übrigen.
Genau, die wollen
einmal
hier sozusagen, die wollen hier einen Safe machen, dann gehen die Lichter aus und dann, ja, gibt's hier die Musik von Adam Copeland mit einem Rated FTR Logo und Adam Copeland, von dem wir ja quasi wussten, dass der jetzt Anfang Januar wieder zurückkommen wird in seiner Heimatstadt in Asheville bei Dynamite. Der kommt hier raus. FTR werfen Claudio raus. Es gibt eine Shatter Machine gegen Utah. Also die anderen drei, die bleiben auch weg. Die spielen hier keine Rolle mehr. Die drei so Gegner im Match. Und es gibt einen Face-Off von Copeland und Moxley. Moxley will ihn attackieren. Copeland duckt sich. Es gibt einen Spear. Ja, Christian Cage packt sein Leben gar nicht mehr, der guckt sich das Ganze an, also der weiß, heute wird das nichts mehr mit dem Cash-In, somit spielt auch Hook keine Rolle mehr, Cage geht, sieht man dann noch.
Der Musikmann dreht die Musik wieder ab,
Adam Copeland tritt sich so ein Stück aus einem Stuhl raus, oh. Es gibt einen Crossface gegen Moxley sozusagen hier mit diesem Stahlrohr im Mund und ja, das Mikro funktioniert nicht. Copeland möchte noch eine Promo halten. Mikro funktioniert irgendwann und sagt dann noch so, also Moxley wird sozusagen weggekarrt von seinen Kumpanen. Ich glaube, Marina Shafir liegt heute noch in der Arena.
Die hat sich auch nicht mehr berührt. Und es war halt egal.
Hat dann quasi gesagt so, also hat ihn auch despektierlich als Kid bezeichnet, hat gesagt, so, guck mich gefälligst an, wenn ich mit dir spreche, Kid. Hat gesagt, ja, ich sag Kid zu dir, weil als ich zum Wrestling begonnen habe, da warst du gerade mal in der Pubertät. Und hat gesagt, also wir sind hier Rated FTR, wir holen uns jetzt alles, hat er dann auch im Nachgang bei der Pressekonferenz gesagt. Also Media Scrum übrigens sehr kurz, es waren Rated FTR da und es war Tony Khan da, sonst gab es keine weiteren Gäste. Und da hat auch gesagt, also FTR sollen sich hier den Tag Team Titel holen, sie wollen die Trios Titeln, er will sich hier den World Title holen von Moxley. Das heißt, das wird hier wohl das nächste Titelmatch werden.
Vor allem, wir wollen alles holen, die haben einen Titel. Ja. Prost Mahlzeit. Schade. Das ist so. Das ist echt persönlich.
Sie haben die Trios-Titles mit Pack. Also die könnten sie sich auch holen.
Ach, stimmt. Die sieht man ja nie.
Also das war sozusagen hier das Finish. Und ja, es war halt wirklich.
Es war scheiße.
Es war kein besonders gutes, sehenswertes Match. es war halt tatsächlich diese Story und vor allem wir haben jetzt hier eben es geht halt natürlich jetzt in diese heiße Phase. Dynamite ab 1. Januar Simulcast auf Max in den USA, das heißt im Streaming und im Kabel. Fight for the Fallen findet sozusagen in Asheville statt, also direkt im vom Hurricane betroffenen Schadensgebiet, wo auch Adam Copeland und FTA wohnen. Das heißt, das sind die großen Stars und man hat die jetzt schon mal rausgebracht, um sozusagen jetzt wahrscheinlich die paar Tage zu nutzen, um das hoffentlich groß auf Social Media zumindest aufzubauen, zu sagen, hier gibt's auch das erste Aufeinandertreffen, also das haben wir auch sozusagen.
Vor allem, dass die direkt auch noch ein Match kriegen.
Das die ist kriegen so hier ein Match gegen die drei. Und da geht's natürlich darum, dass hier dieses erste Dynamite vom neuen Mediendeal möglichst viel gesehen wird und möglichst gut ankommt. Also das ist ein reiner, ja, Ratingsploy. Das ist wie früher bei den WWE Pay-Per-Views, wenn du irgendwie, oder bei den WCW Pay-Per-Views sogar noch, wenn du irgendwo ein kontroverses Finish hattest, damit die Leute dann montags bei Raw oder bei Nitro einschalten. Darum geht's im Prinzip und dafür hat man auch jetzt hier diesen Main Event verwendet.
Ja, eben. Man hat ihn missbraucht dafür. Und Werbung zu machen als Cliffhanger ist ja schön und gut, aber dann mach es anders. Das Ding war für mich echt, ich fand das eine Katastrophe. Also Katastrophe ist noch untertrieben.
Es war stark overbooked natürlich.
Das war absolut, du hast so viel zu viel reingemacht und vor allen Dingen, und das ist halt mein Riesenproblem und das muss Tony Khan oder wer auch immer da bookt, unbedingt mal lernen. Wrestling-Fans sind mit Herzblut dabei. Wrestling-Fans haben aber auch ein Gedächtnis und erkennen auch Logik. Und wenn das halt wie bei MJF und Adam Cole ist, wo du einfach sagst als Fan, ey, ich weiß doch, wie es war, es ergibt keinen Sinn, ist man raus. Wenn du ein Main-Event hast, wo es heißt, ja, hier geht es um AEW und wir wollen für AEW, und das spielt aber im Match absolut gar keine Rolle. Es hat null eine Rolle gespielt. Stattdessen hast du dann einfach eine Logik drin, die kein Mensch erkennen kann, zumindest ich nicht, dass du halt einmal sagst, okay, ich sage euch, ich möchte ein Four-Way, weil ich mache alleine gegen euch, dann zeige ich nämlich, dass ihr halt nicht das in der Hose habt, was man braucht, um halt Champ zu sein. Nur um dann 2 Minuten später Hilfe zu kriegen, weil man das alleine doch nicht hinkriegt. Diese Hilfe wird aber von Security weggebracht, bei einem No-DQ-Match, kommt aber dann anschließend wieder, wie das geht, keine Ahnung. Dann kommen andere raus, alles spielt keine Rolle, keiner greift ein, das Wort AEW fällt gar nicht, weil es geht dann einfach nur von, ja, hier, ich bin zurück, ach so, wir wollen ein Match gegen euch, alles klar, wir haben jetzt ein Match gegen euch. Denkst du, okay, aber was ist denn jetzt mit Cassidy, Hangman, Wyatt, die waren doch gerade da, sie sind auf einmal weg. Und Marina liegt immer noch da, wahrscheinlich immer noch. Ich fand das so schlimm. Ich fand das wirklich schlimm, weil einfach der Titel war irrelevant. Die Storyline, die eigentlich, und das ist halt echt ein Problem bei AEW momentan, es sollte die größte Storyline sein. Von wegen, okay, diese eine Fraktion sagt, das ist nicht mehr eure Company, was ein super Startschuss war, sorgt dann für Chaos, macht aber jetzt kein Chaos mehr. Stattdessen machen die auf einmal alle normale Matches, nehmen beim Turnier teil, haben normale Entrances, Ankündigungen, machen eigentlich Backstage gar nichts mehr an Chaos oder sonst was, greifen halt immer wieder ein, wo anfangs sich so eine Art Gegenwehr entwickelt hatte, von okay, da hast du Orange Cassidy, Darby Allin und so weiter, wir lassen das nicht zu, weil das ist unsere Company, wir greifen mal ein. Davon siehst du halt auch nichts mehr, weil einfach so, eigentlich greift keiner mehr ein und keiner unterbindet mal irgendwas und es ist alles nur noch normal geworden. Und ich fand das als Abschluss von einem Jahr und Abschluss von einem Pay-Per-View echt schlimm zu sehen, wenn das halt einzig nur dafür da ist, ey, wir machen ein Comeback und wir teasern halt nächste Woche ein, damit ein paar Leute einschalten. Das ist der falsche Weg für mich. Und ja, es ist vielleicht zu negativ, aber ich fand das Match halt auch nicht gut. Das Ding war nicht gut.
Ja, es war halt, wie du sagst, es war viel zu viel gewollt. Also ich verstehe, warum man es macht. Und ich bin jetzt bei der Storyline nicht ganz so kritisch, weil ich glaube, wie gesagt, wenn ich das wirklich als Storyline-Plot-Device betrachte, dieses Match, dann sage ich, okay, wir hatten Orange Cassidy sozusagen, du bist unsere Hoffnung, okay, der schafft's nicht alleine. Jetzt versuchen wir es mit 3 Leuten, die aber nicht, das sind sozusagen 3 Leute, die zwar AEW repräsentieren, aber die sind sich nicht einig. Das heißt, wenn die nicht eine gemeinsame Front bilden, dann scheitern die auch.
Ja, aber du kannst doch... Entschuldigung fürs Reingrätschen. Sorry auch für den Minuto gerade. Aber du kannst es doch so einfacher und logischer bucken. Mach einfach, dass FTA während dieses Pay-Per-Views mal kurz einen Backstage-Moment haben, wo die halt nochmal sagen, für uns, ey, wir passen auf, dass das nicht passiert, weil wir stehen für AEW. Okay, die passen auf, dass sowas nicht mehr passiert. Dann kommen Wheeler Yuta und Claudio, greifen ein. Dann lass doch FTA rauskommen anstatt Security. Lass die erstmal dafür sorgen, dass sie rauskommen. Okay, dann irgendwann kommen die doch zurück, weil FDA halt doch unterlegen war zahlenmäßig. FDA kommt aber wieder zurück in den Ring, weil die wollen das ja verhindern. Die wollen für AEW kämpfen. Sind aber immer noch unterlegen.
Aber FDA kann ja zahlenmäßig gar nicht unterlegen sein, weil die sind ja nur zu zweit. Und im Endeffekt kommt raus, dass FDA eigentlich noch den dritten dabei haben. Das
heißt,
eigentlich müsste ja FDA zahlenmäßig überlegen sein. Das heißt, die Geschichte mit... Ich hätte dann eher so jemanden wie Danny Garcia, Mark Briscoe, so die Leute, die da eh schon mal involviert waren. Ich hätte eher die geholt, um die statt der Security wegzubringen.
Ja, aber irgendjemand, aber die kam auf den Entrance raus, ohne jeden Grund. Die kam ja nicht für den Safe raus. Die kam halt raus, als das alles schon vorbei war.
Das stimmt, aber ich glaube, jetzt geht's halt wirklich darum zu sagen, okay, also der Einzelne schafft's nicht. Die mehreren, die sich nicht einig sind, schaffen's auch nicht. Die nächste Stufe sind jetzt die drei wirklichen Real-Life-besten Freunde, also die wirklich hier als Einheit auftreten. Dann schauen wir mal, ob die das schaffen. Und wenn es die nicht schaffen, dann brauchst du halt, und du hast ja jetzt hast du natürlich Leute in der Hinterhand. Du hast immer noch die Geschichte mit Darby Allin natürlich. Du hast Darby Allin, der einen Will Ospreay rekrutieren will, der gesagt hat, ja, wenn das Turnier hier vorbei ist, dann helfe ich euch. Das heißt, du kannst jetzt bringst du mal Edge. Dann kannst du jederzeit noch Darby bringen, dann bringst du hier Ospreay. Dann kommen ja irgendwann mal, und das wird die nächste schöne Geschichte aller MJF und Adam Cole werden, befürchte ich, weil jetzt ist Kenny Omega wieder da. Das heißt, du musst jetzt eigentlich mal diese Geschichte auserzählen von Kenny Omega und der neuen Elite. Also Young Bucks, Okada, Jungle Boy, Jack Perry. Die müsstest du jetzt eigentlich irgendwann noch bringen, weil eigentlich hast du als nächstes schon in der Pipeline die Young Bucks, die irgendwann zurückkommen und sagen, wir sind hier die EVPs, wir müssen hier gegen dieses Chaos vorgehen.
Ja, aber guck mal, was das du
halt können die aber erst machen, wenn die Omega-Geschichte abgefrühstückt ist. Und dann kannst du irgendwann mal, wenn das erledigt ist, wahrscheinlich bei World's End 2025, dann könntest du, wenn es dann immer noch die Death Riders gibt, kannst du ihnen hier noch die alte Elite mit Moxley, Hangman, Young Bucks vielleicht entgegenstellen?
Aber das kannst du alles machen, aber das Problem ist, ich will mir das nicht aus den Fingern saugen müssen, um zu verstehen, warum etwas so ist, wenn du halt sagst, ey, hier Adam Copeland und FDA, wir halten zusammen, da versuchen wir es so, dann soll er das sagen. Dann soll er das Mikrofon nehmen, was er gemacht hat, und einfach sagen, fangen so, ey, hier, die anderen drei, die waren zerstritten. Du sagst, man muss Einigkeit haben. Wir drei, wir sind einig und wir stehen für AEW. Come on. Okay, habe ich eine Motivation. Ich verstehe den Sinn, weil es passt dann halt zu dem Thema AEW. Er kommt aber raus und sagt, ey, wir nehmen euch alles weg. Ja, warum?
Was? Also sie haben das,
kämpfst du jetzt für dich oder kämpfst du für AEW oder wofür kämpfst du denn? Ja, ist halt einfach so, ich möchte jetzt kämpfen. Aber was mit den anderen? Ja, die sind halt jetzt raus. Hä?
Sie haben das ein bisschen beim Scrum dann.
Ja, aber der Scrum sieht ja der Zuschauer nicht.
Das stimmt, und auch nicht dieses, wir sind für AEW, das haben sie einmal gesagt, also wir sind halt wirklich im echten Leben beste Freunde und wir möchten hier als Einheit gegen die Death Riders. Da hat er auch gemeint, Copeland, er will sozusagen das Oldschool NWA-Style World Title Match gegen Jon Moxley haben, und das gibt's früher oder später. Ja. Ist alles schön, ist alles gut, kann auch ein bisschen Interesse bringen. Ich finde das, also Rated FTR gegen Death Riders finde ich ja als Idee nicht schlecht. Es war jetzt ein bisschen wackelig, dass man dorthin gekommen ist. Also ich bin wirklich gespannt sozusagen hier auf die neue Taktik, wie man hier AEW wieder auch dem Publikum ein bisschen schmackhafter machen will, weil haben wir bei dem Pay-Per-View da gesehen, um so ein bisschen gleich ins Fazit reinzurutschen. Es liegt ja nicht am Wrestling. Also das wissen wir ja, die Pay-Per-Views liefern ja wrestlingmäßig in der Regel ab. Der Main Event war jetzt ein bisschen eine Sonderstellung, aber daran liegt es ja nicht. Das heißt, du musst einerseits deine Storylines haben, die wirklich Sinn machen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, jetzt wo Rampage auch weg ist, wo man sich wirklich auf diese zwei Sendungen voll konzentrieren kann, dass ein bisschen so die Continuity zwischen Dynamite und Collision besser wird, auch wo die Leute jetzt die Möglichkeit haben, das auf Max nochmal nachzusehen. Also wenn ich jetzt mal eine Sendung verpasst habe, dann kann ich die nachholen. Ich hoffe, dass man da so ein bisschen mehr den Weg geht, wo man sagt, okay, die Leute können auch komplexeren Storylines über mehrere Sendungen besser jetzt folgen, weil wir können sagen, holst dir ein Max-Abo und kannst das jederzeit nachgucken, wenn du es irgendwie nicht gesehen hast. Und ich habe wirklich so die Hoffnung, nämlich wirklich die Hoffnung, dass sich das jetzt mit diesem Fokus auf diese zwei Sendungen, ohne Rampage, ohne Ring of Honor, dass da irgendwie dazwischen funkt, dass man sich da jetzt wirklich Storylines langfristig mit Sinn zurechtzimmern wird.
Das ist,
schauen wir mal, ob es dorthin geht.
Ja. Also wenn du Zuschauer gewinnen willst, musst du eigentlich meiner Meinung nach nur eine Sache machen, weil wrestlerisch ist AEW sehr stark. Also das ist, das Roster ist stark, die Matches, kommen wir ja gleich zum Fazit, die liefern ab. Aber das, was halt im Wrestling mit am wichtigsten ist, sind Storylines. So, und du hast Storylines, aber das allerwichtigste an Storylines sind zwei Sachen. Nummer eins, eine Stringenz. Das muss eine logische Erklärung geben und nachvollziehbare Entwicklung. Hatten wir schon öfters. Ich sag nur Adam Page, die Mega-Storyline, die 2 Jahre ging. Und Nummer 2, du brauchst einen Payoff. Und zwar einen Payoff, der Sinn macht und auf den man hinarbeitet. Und ich habe momentan das Gefühl, dass halt einfach bei manchen Storylines, und das sind halt die Death Riders für mich, fing brutal gut an. Dann kam halt so die Gegenwehr, wurde noch cooler und ich dachte, alles klar. Und jetzt merke ich aber, oder ich habe halt die Sorge oder das Gefühl, man hat gar keinen Plan, wie das Ding enden soll. Und weil jetzt, man hat irgendwann diesen Switch gemacht, dann hast du so vor 5 Wochen ungefähr gehabt, wo die alle anfangen, wieder normale Matches zu haben, normal angekündigt zu werden und dieses Chaos nicht mehr da ist. Und ich will eigentlich nur stringente Storylines mit einem Payoff. Dann bin ich komplett happy, weil ansonsten alles cool. Und jetzt drehe ich mal um. Wir kommen zum Fazit. Nummer 1, anstatt die Parole, nochmal die Erinnerung und die Bitte. Es ist wirklich eine Bitte, die vom Herzen kommt. Bum, bum. Geht bitte wirklich bei YouTube in die Kommentare. Es geht darum, was ihr schreibt und auch wie viele Kommentare es sind. Es ist einfach für uns entscheidend zu sehen, wollt ihr mehr von AEW, also dass wir das weiterhin so machen, oder besteht halt kein Interesse? Und ist das Interesse einfach zu gering? Da müssen wir das halt irgendwie anpassen. Weil das ist halt Zeit und wir müssen halt wissen, was ihr wollt. Also bitte, bitte, bitte geht bei YouTube, egal wo ihr es gerade hört, in die Kommentare von diesem Video-Podcast und schreibt eure Meinung. Wollt ihr nicht oder sonstiges? So viel wie möglich. Damit wir einmal so einen Eindruck haben.
Sagt uns auch, wollt ihr sozusagen Reviews dieser Art? Also wir gehen es Match für Match durch. Wir sprechen auch über die Moves. Wir besprechen sozusagen die Storylines dahinter. Oder wollt ihr mehr, weiß nicht, eine kürzere Version, wo wir wirklich eher nur, das ist passiert, das ist so ein bisschen, da geht Storyline-mäßig hin. Oder wollt ihr ganz was anderes? Also wir sind so ein bisschen, wir wollen nicht immer nur das gleiche Ding machen, wir wollen ein bisschen Feedback haben und wir wollen natürlich wissen, können wir es anpassen? Und ich muss jetzt nochmal einhaken bei dir, wo du sagst, Storylines ja. Was ganz, ganz wichtig ist, und das haben wir eigentlich in der Geschichte des Wrestlings immer gesehen, ich lese gerade ein Buch über die Pioneer-Era, also in Wahrheit die ersten Wrestling-Stars in den USA hattest du in den 1870er, 1880er Jahren. Das sind die Leute, die Publikum gezogen haben und das war immer so. Das war mit einem Hulk Hogan so, das war mit Rock Austin so, das war mit Goldberg so, mit der NWO, mit zuletzt der Bloodline, Cody Rhodes. Das sind natürlich Storylines, aber du brauchst die großen Stars, die Leute wirklich mögen, für die Leute einschalten. Das ist für mich derzeit ganz klar ein Will Ospreay. Also das müsste eigentlich wirklich nicht nur wrestlerisch, sondern auch von Charisma, von der Crowd-Connection her, das müsste eigentlich langfristig das Aushängeschild sein.
Und Swerve.
Und Swerve, klar. Es ist ja nicht schlecht, wenn ich 2 davon habe, aber ich brauche eigentlich diesen einen großen Star, der wirklich diese Connection hat mit der Crowd. Und ich brauche natürlich, und das ist das Allerschwerste, weil das kannst du nicht erzwingen, das muss sich organisch irgendwie ergeben, ich brauche diesen Coolness beziehungsweise diesen Hotness-Faktor. Und das ist ganz klar, das war genau diese Austin-Rock-Ära. Die X, was auch immer. Das ist das, da haben die jungen Leute, und das ist ja auch das, wo AEW ein bisschen kränkelt, das sind die Ratings 18 bis 34. Bei den jungen Leuten ist AEW nicht mehr das coole, heiße Produkt. Das waren die ganz zum Anfang. Das sind sie jetzt nicht. Die Leute schauen jetzt wieder eher WWE. Klar, WWE ist heiß, die ist Nummer eins. Die haben die große Maschine hinter sich und die haben diesen Albatros Vince McMahon nicht mehr. Die ja diese furchtbare jede Raw-Sendung war genau gleich wie die Woche davor.
Und sie haben also, große Storylines gemacht.
Und sie haben große Storylines gemacht. Sie haben jetzt diese jahrelang sich hinziehende Bloodline-Story, sei es jetzt mit Sami Zayn, sei es mit Kevin Owens, sei es mit Rock, sei es mit Cody Rhodes, sei es jetzt der Bloodline Civil War. Die haben diese eine stringente, lange Storyline mit Charakteren, die sich durchzieht. Und sie haben halt diese Charaktere, die Leute ziehen. Das ist natürlich immer noch ein Rock, wann auch immer der auftaucht. Das ist aber natürlich ein Cody, das ist jetzt ein CM Punk, das ist ein Roman Reigns, das ist ein Stück weit ein Gunther, ein Drew McIntyre. Die haben natürlich diese Leute, wegen denen du einschaltest. Und die hätte AEW grundsätzlich ja auch. Aber die müssen halt so in Position gebracht werden. Die brauchen dieses, wie du sagst, diese stringenten Storylines. Und dann kann auch dieser Coolness-Faktor irgendwann wieder kommen. Aber da muss man eigentlich langfristig wieder hin.
Vor allen Dingen, also warum ja diese stringenten Storylines so wichtig sind, weil diese Storylines, siehe halt Adam Page. Adam Page ist durch eine Storyline ein Star geworden. Ein Swerve ist durch eine Storyline ein Star geworden. Diese Storylines sind nicht nur wichtig, weil die Stars kreieren, sondern weil die für dich auch der Grund sind, einzuschalten, weil du wissen willst, wie geht es dort weiter. Und diese Stringenz hat noch einen weiteren Punkt. Wenn ich regelmäßig etwas gucke und man nimmt einen Bezug zu etwas, was vor ein paar Monaten war, und natürlich weiß ich das noch, dann werde ich belohnt. Ich werde die ganze Zeit dafür belohnt, dass ich einschalte. Und das hatte man halt, ist beispielsweise Adam Page und Swerve, hatte man das. Oder bei der MJF Adam Cole Storyline hattest du das anfangs. Und ich will halt diese Rückbezüge, dass die halt, man darf nicht diesen Fehler machen, den hat Vince zum Beispiel auch gemacht, zu denken, dass Wrestling-Fans dumm sind oder halt etwas nicht mehr im Kopf haben, dass sie es vergessen haben. Wrestling-Fans machen eine Sache nicht, wir vergessen nicht.
Nicht mehr im Kopf hat vor allem Vince McMahon die Dinge. Nein, also das ist ja, glaube ich, bei Tony Khan nicht das Problem. Also der ist ja selber ein Wrestling-Nerd, der weiß ja alles. Das haben wir ja bei dem einen oder anderen Scrum mitbekommen. Wenn er plötzlich sagt, nein, da haben wir doch vor 3 Jahren bei Rampage genau diese Storyline gemacht. Was sie auch schon ganz gut machen, ist gerade das Continental Classic. Also es gibt ja diese Rückbezüge, es gibt diese Video-Packages, die Zusammenfassungen. Man pusht jetzt kommende Matches, hat man jetzt auch hier. Ja,
ey, das ist deutlich besser geworden, ne? Diese Videos. Ne?
Das wird ja alles besser, aber es muss jetzt halt noch stringent verpackt werden. Und ja, ich muss als Fan das Gefühl haben, diese Storyline, da sind wir, wie hat's Paul Heyman damals gesagt, wir sind da jetzt irgendwie in Baseballsprache im, weiß ich nicht, dritten Inning oder so. Ich muss halt das Gefühl haben, das ist eine Storyline, die weitergeht und wir sind jetzt an einem gewissen Punkt und das Ganze geht auch weiter. Und die Death Rider Storyline ist grundsätzlich nicht schlecht aufgebaut, aber wie du sagst, ich habe nicht das Gefühl, dass das eine stringente, durcherzählte Geschichte ist, sondern alle paar Wochen fällt mal jemandem was Neues ein. Und ich habe zum Beispiel auch nicht den großen Darby Allin Payoff noch im Hinterkopf oder kann mir nicht vorstellen, wie der mal aussehen soll.
Ja, das ist halt eben das. Du baust halt so Sachen ein oder teaserst die, aber dann brichst du die auf einmal ab und dann geht's weiter. Aber wir haben einen Jahresrückblick noch, den wir machen. Da können wir das alles besprechen. Kommen wir zum Fazit. Und weil ich das jetzt sage, musst du mich als erstes die Bananenwertung geben. 1 bis 8 Bananen. Was gibst du?
Eher schwierig. Also die Pre-Show würde ich mal komplett...
Nee, nimm die raus.
...lassen. Nein, also die zieht auf jeden Fall schon mal, sage ich mal, eine halbe Banane ab, weil die halt wirklich komplett nichtssagend war. Da wissen wir, dass das geht auf jeden Fall besser. Ich meine, für Osprey Fletcher bin ich eigentlich schon von Haus aus bei einem Mindestmaß von 5. Also drunter kann ich gar nicht gehen mit dem Match. Okada Ricochet und natürlich auch Okada Osprey. Das waren natürlich die ganz starken Matches auf der Card. Also da... Die ziehen mich mal wrestlingmäßig schon komplett ins Plus. Der Streetfight war okay. Für das, was er war, können wir besser. MJF, Adam Cole, das lassen wir mal weg. Da reden wir nicht mehr drüber. Takeshita Powerhouse Hobbs war ein solides Match. Mercedes Moné Stratlander war sehr, sehr gut. Ja, und der Main Event, der zieht auch schon mal mindestens eine halbe Banane weg. Einfach durch den Clusterfuck. Das heißt, ich würde hier tatsächlich mal auf 6 von 8 gehen.
Das ist auch meine Wertung, weil ich fand World's End 2024 war besser als letztes Jahr. Hat mich unterhalten. Es gab halt nur leider zwei richtig fette Lowlights und die haben es ein bisschen mit dem Hintern eingerissen, weil alles, was mit dem Turnier zu tun hatte, drei Matches, richtig gut. Das TBS Championship Match von Monet und Statlander, super, super gut. Hat mir echt gut gefallen. Auch das Meat Match hat mir Laune gemacht, aber dann hast du halt einfach das Street Fight Match war nicht meins, fand ich nicht doll, aber das ist so, wo ich dann sagen würde, Schulnote 4. Aber MJF, Adam Cole, absoluter, boah, das war körperliche Schmerzen für mich, weil einfach vom Booking her, ich bin da halt immer sehr emotional drin. Das fand ich echt schlimm. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Bitte lass es vorbei sein. Und der Main Event, das war einfach Uso zu wildesten Zeiten. Das war viel zu viel gebuckt und ich hatte einfach als Zuschauer da ein Riesenproblem, weil Okada gegen Ospreay, das fühlte sich wie ein Main Event an. Der Four-Way nicht. Und der Four-Way war halt eine Werbung für eine Weekly und das kann nicht sein. Aber es sind für mich 6 Bananen, weil bis auf die 2 Dinger kann man sich das richtig gut anschauen und gerade die Turniermatches waren brutal stark. Und
ich glaube, dass ich vielleicht sogar auf 6,5 raufgegangen wäre, wenn man wirklich hier gesagt hätte, okay, Dezember ist Continental Classic Monat. Wir bringen jetzt dieses Four-Way inklusive Run-Ins und Rated FTR als Semi-Main-Event. Und wir bringen hier wirklich als Main-Event Continental Classic Finale. Großes Drama, hinten nach noch Kenny Omega kommt zurück. Dann gehe ich wahrscheinlich, das ist wie früher bei Nitro.
Da gehst du anders raus.
Wenn der Main-Event scheiße war, dann gehe ich anders wahrscheinlich raus. Ja. Also wenn man das vielleicht umgedreht hätte, wenn man wirklich gesagt hätte, okay, wir haben hier die Eier zu sagen, Titelmatch muss hier nicht der Main-Event sein, sondern wir haben jetzt wirklich diesen Continental Classic so groß aufgebaut, das ist unser großes Ding, das ist unser Final-Match, dann wäre das vom Flow, glaube ich, ja besser rübergekommen.
Ja, da hast du ein schönes Schlussbild, so nach dem Motto, Okada und Omega stehen einander gegenüber, beide gucken zu All-In rüber, Ende. Ja, hast einen Abspann, genau, wo du denkst,
dann kann ich sogar happy auf schwarz abblenden, ja.
Genau, also da bin ich happy. Ich finde, der Pay-Per-View ist blöd, das hat nichts mit der Wertung zu tun. Der Name ist nicht klug gewählt, weil ich finde, der Name lässt sich immer hoffen auf etwas Großes. Auf irgendwie so diesen großen Bang am Ende. Und
ja, stimmt.
Bei diesem Namen, das kannst du so eigentlich nicht liefern. Also mach einen anderen Namen, vielleicht ist dann die Erwartungshaltung anders. Aber egal, 6 Bananen, wir sind durch. Wir haben jetzt Feierabend.
Genau. Genau, ja, wie gesagt, nächste Woche, also wir haben Fight for the Fallen am 1. Januar, Rated FTR gegen die Death Riders. Wir haben das, ja, Karriere-Announcement von Jeff Jarrett und wir haben Julia Hart gegen Jamie Hayter. Ist ja auch eine Geschichte, die sich schon länger anspielt und bei Collision wird ja auch in Asheville aufgezeichnet. Wir haben den TNT-Title Daniel Garcia gegen Mark Briscoe. Wir haben Private Party gegen Action and Red and Leo Rush und Detective Titel. Wir haben Tony Storm gegen Diana Purrazzo und ja, wer sich ein New Japan World Abo gönnt. Achtung, beginnt, glaube ich, schon um 5 Uhr Ortszeit am 5. Januar. Da haben wir im Wrestle Dynasty unter anderem im Main Event mit Kenny Omega im ersten Match zurück gegen Gabe Kidd. Wir haben dort Claudio Castagnoli gegen Shota Umino. Wir haben Ricochet gegen Zack Sabre Jr., möglicherweise um den Titel. Wir haben dort Jack Perry gegen Yota Tsuji. Wir haben Brody King gegen David Finlay. Wir haben Mercedes Moné gegen Mina Shirakawa. Und wir haben die Young Bucks in ihrem ersten Match seit einigen Monaten um die IWGP Tag Team Titel gegen Great Okan und einen Mystery Opponent. Mir fällt da spontan ein, dass ja Will Ospreay immer noch beim United Empire ist. Also möglicherweise ist jetzt aber nur Spekulation meinerseits. Wir haben möglicherweise hier Takeshita gegen Ishii und wir haben noch die Dustin Rhodes und Sammy Guevara Ring of Honor Tag Team Title Match gegen House of Torture. Also auch da für alle an AEW Interessierten auf jeden Fall quasi der nächste Pay-Per-View schon in einer Woche mit New Japan Beteiligung, also quasi das Forbidden Kingdom in Japan im Tokyo Dome. Ja, Januar immer ein guter Zeitpunkt für New Japan World Abo, um sich die 2 großen Shows anzuschauen. Das noch als kleiner Service-Hinweis, was uns da im Januar noch alles, ja, ins Haus steht von AEW.
Ja, eine Menge. So, apropos, ist Januar, ne? World's End. Vielen, vielen lieben Dank für das Jahr und ich wünsche mal einen guten Rutsch ins Neue. Dann sehen wir uns wieder.
Ja, alles Gute, guten Rutsch, bleibt gesund und ja, danke für euren Support im Jahr 2024 und ich hoffe, dass wir euch nächstes Jahr auch noch ein bisschen begleiten dürfen.
Alles Gleiche. Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.